Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Hier ist Frederik und ja, wir haben wieder Redebedarf, denn in der Tat 6 Spiele der letzten Monate und Wochen, die wir intensiv gespielt haben, wollen heute besprochen werden. Und mit wem ich das tue und welche Spiele das sind, das erfährst du natürlich wie immer, wenn du dran bleibst. Ja, und natürlich ist es wieder soweit. Wir hätten jetzt schon ein längeres Weilchen nicht mehr miteinander das Vergnügen. Deswegen ist es heute wieder an der Zeit, dass Stefan Hanf zu Gast ist in diesem Podcast. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Stefan. Hallo.
Ja, hallo. Ich freue mich natürlich auch wahnsinnig. Auch wenn der letzte Stefan noch nicht so lange her ist. Ja, die Stefan-Quote bleibt hoch, so wie du sie letztes Mal genannt hast. Ja, und ich trage meinen Teil dazu bei.
In jeder guten Podcast-Folge sollte ein Stefan auftauchen. Ja, wir haben ja heute, das können wir jetzt, glaube ich, sagen, schon zum zweiten Mal das Vergnügen miteinander. Wir haben heute Morgen schon aufgenommen und dann hat technisch irgendwie was nicht geklappt. Mein WLAN hat gestreikt und es hat irgendwie nicht aufgezeichnet und es war dann alles irgendwie stressig und nervig. Deswegen haben wir zum ersten Mal in unserem Leben eine gemeinsame Podcast-Folge abgebrochen, weil die Technik so gestreikt hat, dass wir es jetzt heute Abend nochmal nachholen. Und 3 der Spiele hatten wir heute Morgen schon intensiv und mit Werf besprochen. Das dürfen wir jetzt gleich noch ein weiteres Mal machen. Das heißt, ich weiß jetzt schon, was du sagen willst und umgekehrt, aber kriegen wir, glaube ich, hin, oder?
Ja, ich glaube, vielleicht kommen wir auch ein bisschen mehr auf den Punkt diesmal.
Das sollten wir häufiger so tun, ja.
Genau, erstmal eine Probeaufnahme durchziehen und dann Generalprobe vorher. Das sollten wir wirklich zum Standard erheben.
Ich denke wohlwollend und ergebnisoffen darüber nach. Worüber ich nicht nachdenken muss, ist die Spielerauswahl, denn die haben wir uns vorgenommen und wir haben 4 Spiele des aktuellen Jahrgangs und 2 Spiele, die schon ein bisschen was älter sind und die uns beschäftigt haben. Wir haben sie beide in den letzten Wochen und Monaten häufig gespielt, zum Teil miteinander, zum Teil auch in vielen anderen Konstellationen und jetzt ist endlich wieder Redezeit und Redebedarf über diese Spiele. Und wie das so Tradition ist in diesem Podcast, fängst du an und wir sprechen über das Spiel Mind Management, was bei Korax Games erschienen ist.
Richtig, und ursprünglich sogar in der Spieleschmiede für einen Kreis von Förderern bereitgestellt wurde. Mind Management ist die Umsetzung eines Comics von Matt Kind. Diese Comics-Reihe ist wohl in den Jahren 2012 bis 2015 in insgesamt 36 Ausgaben erschienen und ich gestehe, ich hatte davon vorher noch gar nichts gehört. Das mag anderen anders gehen. Ich muss diese Wissenslücke leider offenbaren. Es geht thematisch um das Mindmanagement. Das ist eine Organisation, die parapsychisch begabte Agenten dazu ausbildet und rekrutiert, globale Krisen zu verhindern. Ja, und das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite sind die abtrünnigen Agenten, die eben genau das verhindern wollen und gegen dieses Mindmanagement und deren Rekrutierungsversuche kämpfen. Also wir haben hier wirklich eine Art kleine Weltverschwörung, die wir hier nachspielen. Und ja, spielmechanisch ist das Ganze, und damit kann man es gut auf den Punkt bringen, eigentlich ein modernes Scotland Yard. Auch hier haben wir einen Spieler, der dieses Mindmanagement verkörpert und der gegen eine oder mehrere andere Spieler oder Spielerinnen dann kämpft. Und der Spieler des Mindmanagement, der agiert im Verborgenen. Der hat seinen eigenen kleinen Spielplan, auf dem er mit so einem Folienstift dann einzeichnet, wo er sich lang bewegt und versucht dann diese Leute zu rekrutieren für seine Organisation. Die Agenten wissen nicht, wo er sich lang bewegt, wollen versuchen, ihn zu finden und dann auch zu fangen. Ja, und man ist halt abwechselnd dran in diesem Spiel. Der Agent bewegt sich, wie gesagt, unsichtbar auf seinem eigenen Plan. Und dann sind immer 2 Agentenfiguren von insgesamt 4 Stück dran, machen ihre Aktionen. Dann ist wiederum der Gegenspieler dran. Und dann dürfen die anderen beiden Agenten ihre Aktionen machen. Und das Besondere ist, dass nach diesen insgesamt 4 Agentenaktionen dann der Spieler des Mindmanagement offenbart, wie viele Leute er gefangen hat. Oder nicht gefangen ist das falsche Wort, wie viele Leute er rekrutiert hat für seine Organisation. Das tut er über Symbole, weil wir haben einen Plan vor uns mit insgesamt 6x6 Feldern und auf jedem Feld sind 2 Symbole drauf. Und am Anfang des Spieles bekommt der Spieler dann über einen Kartenstapel 3 dieser Symbole zugelost und wenn er sich auf diese Symbole bewegt, dann hat er einen Rekruten gefunden und er hat das Spiel gewonnen, wenn es insgesamt 12 Stück sind. Dazu kommt noch, dass er noch weitere Gehilfen hat, das sind die Unsterblichen, heißen sie, genau. Und die kann er auch bewegen. Und wenn die wiederum auf zwei bestimmten Symbolen landen, können die auch noch weitere Leute rekrutieren. Also das Ganze ist so ein bisschen verzwickt. Das merkt man schon an meiner Beschreibung. Viel wichtiger ist, was können die Agenten dagegen eigentlich tun? Naja, die können sich auch über diesen Plan bewegen. Zum einen können sie versuchen, nach bestimmten Symbolen zu fragen, wenn sie sich auf diesen befinden. Ja, und dann muss der Spieler das Mindmanagement sagen, wenn er sich schon mal auf so einem Feld befunden hat, und dann legt er so einen kleinen Fußmarker eben da drauf auf das Feld. Und dann wissen die Agenten, aha, hier war er schon mal. Sie wissen nicht wann genau, aber sie wissen zumindest, er hat sich schon mal darüber bewegt, über dieses Feld. Was sie auch machen können, ist dann zu dieser Spur zu laufen und nochmal genau nachzuforschen, wann war er eigentlich da. Und damit hat man natürlich schon einen genaueren Anhaltspunkt, hat aber natürlich auch ein bisschen Zeit verloren dabei. Ja, und das Wichtigste von allen ist, wenn die Agenten glauben oder ein bestimmter Agent glaubt, der befindet sich jetzt auf dem Feld mit dem Spieler des Mindmanagement, dann kann er die Aktion nennt sich lahmlegen, heißt sie, genau. Man kann ja sagen, du befindest dich jetzt hier. Naja, und wenn der Spieler des Mindmanagements sich dann wirklich gerade dort befindet, hat er das Spiel verloren und die Agenten haben gewonnen. Das ist auch die einzige Möglichkeit, wie die Agenten gewinnen können. Und ja, das ist jetzt zumindest der grobe Ablauf. Es gibt noch viele, viele kleine Details, gerade was die Bewegung dieser einzelnen Figuren angeht. Darauf möchte ich jetzt gar nicht näher eingehen. Ich persönlich bin jetzt erstmal heilfroh, dass ich jetzt ein bisschen sauberer mal durch die Erklärung gekommen bin, weil in unserem ersten Versuch habe ich mich da ganz schön verhaspelt teilweise. Und das beschreibt eigentlich auch gleich das, ja, um mal mit dem Negativen anzufangen, so ein bisschen das Hauptproblem in diesem Spiel, die kleinteiligen und schwer zu merkenden Regeln. Also ich habe es in mehreren Runden erklärt und wir haben auch teilweise ein bisschen Pause zwischen den Partien gehabt. Und ich hatte jedes Mal Schwierigkeiten, es wieder zu erklären und genau darzulegen, wo die Details sind und auf was man achten muss. Und ich glaube, du musst es auch einmal darunter leiden. Ne? Ich habe es nämlich einmal versucht, dir nochmal zu erklären nach einer gewissen Zeit und habe mich da auch völlig verfranst.
Ja, total. Und ich glaube, du hast jetzt gerade auch schon eine zweite Siegbedingung vergessen, weil ich glaube, die Agenten können auch gewinnen, wenn sie dem Mindmanagement diese drei Symbole wegidentifizieren. Also nicht nur
Namen.
Ach so, jetzt siehst du, guck mal,
da geht's wieder los. Das nicht, aber das Mindmanagement kann noch gewinnen, wenn die Zeit abgelaufen ist. Das gibt's auch noch als Bedingung, ja, das stimmt.
Okay, ja, aber da sieht man schon, also ich habe eine gute Handvoll Partien gespielt, 5 oder 6, irgend sowas. Und ich tue mich immer noch schwer mit Regeldetails. Jetzt geht's ja Gott sei Dank in diesem Podcast nicht um Regeldetails, aber das, was du beschreibst, ist genau ein Dilemma von diesem Spiel. Erstmal muss ich vorweg schicken, ich liebe ja jegliche Art von Deduktionsspielen und ich mag auch diese Hidden Movement Spiele, also einer versteckt sich und die anderen müssen ihn oder sie finden oder auf dem richtigen Feld landen. Also ich liebe Fugitive, ich liebe Scotland Yard, ich finde Captain Sona geil, Nuns on the Run, das sind ja alles so wunderbare Hidden Movement Spiele, wo man irgendwie sich versteckt und die andere Partei muss versuchen, dann einen zu finden, Star Wars Rebellion, you name it. Also sowas liebe ich ja, und wenn da noch ein bisschen Deduktion dazu kommt oder wenn ich aufgrund von irgendwelchen Informationen dann Rückschlüsse ziehen kann, dann bin ich da tatsächlich ganz schnell dabei. Die Optik dieses Spiels, die hat bei mir ganz schnell alle Knöpfe gedrückt, weil es ist total verheißungsvoll. Es ist so eine große, etwas gewichtige Box, die schon eine ganze Menge hermacht. Das Design, das Artwork, das ist sensationell. Ich kannte dieses Comic auch nicht vorher. Ich kenne es auch immer noch nicht, aber das Spiel hat mir Lust gemacht auf die Comics. Also mindestens mal das ist passiert. Ich habe aber festgestellt, in dieser Handvoll Partien, keine dieser Partien konnte ich starten mit, ja gut, jetzt lass mal loslegen. Das lag daran, dass zum Teil ein bisschen Zeit dazwischen lag, zum Teil aber auch nicht. Also wir haben auch Partien gespielt, da lagen ein paar Tage dazwischen und ich konnte mich schon wieder nicht an irgendwelche Regeldetails erinnern. Was nicht daran liegt, dass ich mir Regeldetails schwer merken kann, sondern was vor allem daran lag, dass es sehr, sehr kleinteilig ist. Das fängt dabei an, dass ich 4 Agenten habe, von denen ich immer 2 bewegen kann, als wenn ich die Agenten spiele. Und jeder dieser Agenten hat eine eigene Fähigkeit oder ein eigenes Bewegungsmuster, mit dem ich dann arbeiten kann. Allein das, sich zu merken oder zu verstehen, welcher Agent steht und wo, dann konnte man die nicht so richtig erkennen. Die sehen dann irgendwie auch so, nicht so aus, dass ich weiß, aha, das ist jetzt irgendwie der Grüne, der Blaue, der Rote. Und ich glaube, das liegt eben daran, dass es zwar ein tolles Artwork ist, aber dass eben der Illustrator eben auch kein Spieleillustrator ist, sondern halt ein Comiczeichner. Das wäre zumindest eine Interpretation, auf die wir uns heute Morgen geeinigt haben, oder?
Ja, ganz, ganz genau. Also das Artwork ist wirklich sensationell. Du hast gerade die Schachtel schon angesprochen. Da sind ja teilweise noch so verborgene Botschaften überall drauf, ja. Wenn du die Schachtel gegen das Licht hältst, siehst du so, ja, mit so einer Beschichtung, mit so einer Kunststoffbeschichtung noch so geheime Botschaften wie, dies ist kein Spiel oder so ähnliches, ja, das ist so ein richtiger Brainfuck, der da so ein bisschen abgeht. Wenn du die Schachtel aufmachst, hast du an der Seite nochmal in der Innenbox so Comics draufgezeichnet. Wenn du den Spielplan aufklappst, ist auf der Rückseite nochmal ein riesen Comic drauf. Das ist wirklich ganz, ganz toll gemacht. Und das sage ich als jemand, der den Comic nicht kennt. Ich will gar nicht wissen, wie toll das jemand findet, der Fan dieses Comics ist. Aber du hast ganz recht, es bringt das Problem mit sich, dass der Matt Kind eben offensichtlich zumindest kein Spieleillustrator ist. Und die Sachen sind nicht zielführend gestaltet. Sie sind hübsch gestaltet und wahnsinnig atmosphärisch, aber nicht zielführend in dem Sinne, dass ich sofort erkenne, was eigentlich ja damit gewollt ist. Also ein gutes Beispiel sind diese Karten, die ja dabei sind. Auf diesen Spielkarten sind diese Symbole, die auch auf dem Plan zu finden sind. Und am Anfang, so in den ersten Partien, war es so, dass ich dann teilweise Karten gezogen habe und ich wusste gar nicht, welches Symbol da jetzt eigentlich mit gemeint ist. Zum Beispiel ging es dann um eine Kaffeetasse. Ja, die ist da mit drauf, aber dann ist da noch eine Frau im Hintergrund und ein bisschen Text und hier noch eine kleine Illustration im Hintergrund. Und das lenkt alles ab von den eigentlichen Kern dieser Mechanismen. Und wenn man darüber hinwegsehen kann, ist das wirklich ein ganz, ganz tolles Ding. Aber es macht den Einstieg doch recht schwer, finde ich.
Ja, und zwar immer wieder aufs Neue, ne? Also immer wieder aufs Neue, die Hürde ist groß. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie in so einer Fernsehserie, bei der man irgendwie beim Binge-Watchen irgendwann mal so ein bisschen den Anschluss verliert. Also das Coole ist ja, in diesem Spiel steckt ganz viel Verheißungsvolles und ganz viel Überraschung. Das fängt, wie du sagtest, bei der Gestaltung an. Das geht dann darüber weiter, dass da verschiedene Boxen drin sind. Und das Spiel geht davon aus, dass man immer in der gleichen Konstellation spielt. Also dass immer die gleiche Konstellation das Management ist, das eine Person oder eben die Agenten. Das sind dann 1 bis x Leute, vielleicht 1, 2, 3, sowas. Und die unterliegende Partei, die kann dann jeweils eine Box öffnen, eine kleine Box mit einem Zusatzmodul in der Schachtel, die dann das Gelingen der Mission beim nächsten Mal für diese Fraktion erleichtern soll. Das ist irgendwie total schön gedacht. Wenn du das aber mal gespielt hast und dann wieder eine Woche wartest bis zum nächsten Mal, musst du wieder rekonstruieren, was war das nochmal und wie geht das nochmal und was waren da jetzt für Module drin und so. Das Ganze zurückzusetzen ist auch nicht ganz leicht gewesen. Und wenn du dann eben nicht in der gleichen Konstellation spielst, dann ist es total verwirrend, weil du dann eben noch mehr Regeldetails hast und dir noch mehr Zeug merken musst. Also hast du nochmal neue Charaktere mit Fähigkeiten, anderen Bewegungsmustern, irgendwelche Zusatzmaterialien, die du auf dem Plan auslegen kannst. Ich will jetzt gar nicht spoilern. Die machen es eben aber nochmal unzugänglicher. Und das ist eben genau das, was ich bei dem Spiel anstrengend finde. Und wenn ich es mit der Serie vergleiche, ich gucke gerade The Blacklist und das ist eine Serie, die gucke ich jetzt schon seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, weil ich halt immer im Herbst oder im Winter mal so eine Serie gucke, aber niemals im Sommer. Und bei der Serie ist es jetzt so, da bin ich in Staffel 7 und habe dann immer so ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr Pause und frage mich dann, wer war das nochmal und was sind das nochmal für Leute und so. Und dann brauche ich immer so ein paar Folgen, um wieder reinzukommen. Und ich glaube, so ist es bei dem Spiel eben auch. Wenn du da mit der gleichen Konstellation mal konsequent dranbleibst an dem Spiel und das weiterverfolgst, dann kann es bestimmt auch eine interessante, wie so eine Art Kampagne sein, dass du dich eben von Episode zu Episode entwickelst, dann wird das Management mal stärker und dann werden die Agenten wieder ein bisschen stärker und dann levelt sich das gegenseitig so hoch und dann wird es eben vielfältig und attraktiv, aber so ist es dann, wenn du das nicht 10, 15, 20 Mal spielst, irgendwann halt einfach nur noch verwirrend.
Ja, nichtsdestotrotz ist es wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel in meinen Augen. Es ist vor allen Dingen was für Leute, die eben Scotland Yard mögen und denen das vielleicht sogar am Ende nicht mehr genug ist, sondern die einfach nochmal 1, 2 oder 3 Schippen oben drauf haben wollen. Und für die ist das genau richtig. Und es hat ja auch dementsprechend auch Preise abgeräumt im Jahr des Erscheins 2021. Den Golden Geek Award für das innovativste Spiel zum Beispiel oder auch für das thematischste Spiel, um mal 2 Beispiele zu nennen. Also es hat seine Lorbeeren bekommen. Und das in meinen Augen auch vollkommen zu Recht mit den Schwächen, die wir jetzt eben angesprochen haben. Ja.
Also es war nominiert, es ja. Hat, glaube ich, nicht gewonnen. Es hat den Board Game Quest Award, glaube ich, gewonnen, aber das sind jetzt Details. Vielleicht noch einen Gedanken, den ich bei Board Game Geek gesehen habe. Die empfehlen das Spiel für 2 bis 3 Spielende. Ich finde es tatsächlich zu zweit am stärksten. Weil erstens ist die Downtime aus meiner Sicht zu lang, wenn da noch alle irgendwie sich beraten und überlegen. Und ich habe eh das Gefühl, dass es die Verfolger immer ein bisschen leichter haben als das Management. Also die Agenten haben es tendenziell aus meiner Sicht ein bisschen leichter, das Management zu besiegen, als dass das Management ungeschoren durchkommt. Und wenn die dann noch offen diskutieren und das Management zuhören kann, dann glaube ich, ist es noch leichter, das sozusagen darauf zu reagieren. Aber ja, letztendlich ist es ein schönes Spiel für 2 bis 3 Spielende. Aber man muss wirklich ein bisschen Durchhaltevermögen und Biss beweisen, um da reinzukommen und um sich da gut auf dieses Spiel einzulassen. Wenn man sich drauf einlässt, ist es immersiv, dann macht es Spaß. Und man sollte aber innerhalb kürzester Zeit mehrere Partien spielen, damit man eben nicht von der Regelfülle wieder aufs Neue überrascht oder erschlagen wird.
Genau. Und was wir noch nicht erwähnt haben, sind die Autoren. Das sind nämlich Jay Cormier, glaube ich, und Sen Fung Lim. Den Illustrator bzw. Comiczeichner haben wir schon erwähnt, das ist Matt Kind. Korax Games, das Erscheinungsjahr war 2021, Mind Management.
Ja, und nach dem kometenhaften Aufstieg eines Comiczeichners kommen wir jetzt zu einem kometenhaften Spiel, das im letzten Jahr bei Funtails erschienen ist und bei Huch im Vertrieb. Und das Spiel heißt, so wie ich es gerade angekündigt habe, nämlich Comet. Es ist ein Spiel von Peter Prinz. Und wir haben ein leichtes Kennerspiel, ein Laufspiel, ein Rennspiel eigentlich, bei dem wir so schnell wie möglich möglichst viele Tiere ins Ziel bringen wollen. Wir wollen die Tiere vor einem Kometeneinschlag bewahren. Diese Tiere starten, je nachdem wie wertvoll sie sind, weiter vorne oder weiter hinten auf dem Plan, haben also einen kürzeren oder einen weiteren Weg zur rettenden Höhle. Wir haben insgesamt 3 Aktionen, schlüpfen, laufen und rasten. Das können wir über Handkarten steuern. Die Handkarten haben mehrere Funktionen. Es ist zum einen, ist es immer ein Tier mit einer Eigenschaft und Siegpunkten und eine Landschaft ist abgebildet zum Bewegen und so ist es auch auf dem Spielplan wiedergegeben. Das sind so verschiedene Landschaftselemente, Wiesen und Hügel und Sand und so weiter. Und ich kann mich dann entscheiden, ob ich diese Handkarte nutzen möchte, um ein Tier schlüpfen zu lassen. Ich kann bis zu 3 Tiere gleichzeitig schlüpfen lassen. Dann parke ich die in so einem Slot und nehme dann den entsprechenden Marker und setze den auf den Spielplan ein. Oder ich kann eben die Karte nutzen, um eines meiner Tiere zu bewegen. Und wenn das Tier in der Höhle gelandet ist, dann kann ich das eben aus diesem Slot wieder rausnehmen und vor mir sichern. Und dann bringt mir das Tier zum Ende Siegpunkte und zwischendurch Effekte, entweder Einmaleffekte oder dauerhafte Effekte oder auch Effekte, die ich dann so nutzen kann, um die Karten zu tappen. Und dann werden sie eben in dieser Runde eingesetzt. Und so versuche ich eben, möglichst günstig meine Tiere möglichst schnell in die Höhle zu bringen und sie dann da zu retten. Bei dem Spiel geht's sehr stark um ein Timing. Wann spiele ich meine Karte aus? Wann kann ich diese Karte so spielen, dass ich sie möglichst schnell in die Höhle bringen kann? Wann habe ich welchen Effekt zur Verfügung? Wie interagiert dieser Effekt mit den Handkarten, die ich auf der Hand habe? Also, das ist letztendlich das, worum es bei dem Spiel geht. Und ja, gleichzeitig hatte ich bei dem Spiel Spaß und ein paar Fragezeichen. Und ich glaube, dir ging es genauso, oder?
Ja, Comet hat es mir wirklich, wirklich nicht leicht gemacht. Also das ging schon mit dem Thema los. Es geht hier offensichtlich um einen Kometeneinschlag. Und naja, also es liegt sehr nahe, dass damit natürlich der Kometeneinschlag gemeint ist. Dank dessen die Dinosaurier vor, ich glaube, knapp 70 Millionen Jahren, wenn ich mich nicht täusche, ausgestorben sind. Dementsprechend erwarte ich natürlich auch, dass wir jetzt hier irgendwie diese Tiere auch retten müssen, die in diese Zeit fallen. Dem ist aber nicht so. Also ich habe auf diesen Karten Raptoren drauf und einen Brachiosaurus zum Beispiel, das passt natürlich. Aber ich rette zum Beispiel auch einen Dodo oder ich rette einen Mauritius-Papagei. Das sind Tiere, die irgendwann im 16., 17. Jahrhundert ausgestorben sind, weil fremde Tierarten eingeschleppt wurden. Dazu kommen so Fantasietiere. Also ich habe zum Beispiel das Urhörnchen auf irgendwelchen Karten drauf. Ich habe nochmal nachgeschaut, wenn ich mich nicht täusche, man möge mich da bitte korrigieren, wenn ich falsch liege, es gibt kein Urhörnchen oder es gab kein Urhörnchen. Das hat man sich irgendwie noch dazu ausgedacht. Also das Ganze ist irgendwie nicht stimmig und alles in einen Topf geworfen. Fand ich schon mal etwas merkwürdig. Dazu stellt sich natürlich die Frage, okay, ich rette diese Tiere, indem ich sie in eine Höhle bringe. Also ich prophezeie mal, dass auch eine Höhle nicht davor schützt, wenn ein hausgroßer Meteorit einschlägt. Aber naja, also es ist Ansichtssache. Ich vermute, das wird eher nicht helfen. So, also das war schon mal ein etwas schwieriger Einstieg für mich an der Stelle. Spielerisch war es aber auch nicht ganz leicht für mich. Zum einen war es so, dass es je nach Spielerzahl doch unheimlich stark auch im Spielgefühl schwankt. Also wenn wir zu zweit gespielt haben, war es so, dass jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen da gekocht hat. Weil, also das ist natürlich ein Kern des Spiels, es gibt ja da dieses Dame-Prinzip. Man kann also auch Tierfiguren überspringen, um schneller in Richtung Höhle zu kommen. Und wenn man zu zweit ist, dann verliert man sich so ein bisschen auf diesem Plan und will natürlich auch keine Vorlagen geben. Das heißt, man versucht, seine eigenen Tiere so zu platzieren, dass sie sich gegenseitig so ein bisschen anpushen und dann eben diese Sprünge ermöglichen. Zu dritt und zu viert sieht das natürlich wieder anders aus. Da wird's deutlich enger. Da ist dann auch dementsprechend die Interaktion größer. Das Problem zu dritt und zu viert wiederum ist aber, dass die Downtime und die Züge einfach sich unheimlich in die Länge ziehen können. Ich kann nämlich erst anfangen zu planen, wenn ich dran bin, weil sich das Spielfeld ständig verändert. Das ist die ganze Zeit in Bewegung. Ich kann mir natürlich schon grob überlegen, was ich vorhabe, aber ich kann meine Pläne seltenst wirklich so umsetzen, wie ich sie mir ein, zwei Züge vorher noch überlegt habe. Und dazu und als drittes, das Spiel fühlt sich immer gleich an, vom ersten bis zum letzten Zug. Ich habe keine Spannungskurve, ich mache eigentlich ständig das Gleiche, ich lasse die Tiere schlüpfen, ich versuche sie Richtung Höhle zu bekommen. Das Einzige, was sich verändert, ist die Dicke des Kartenstapels, sprich das Spielende rückt näher und dementsprechend muss ich zum Ende hin dann so ein bisschen Gas geben und versuchen, die irgendwie noch nach vorne zu bringen oder vielleicht etwas näher an der Höhle schlüpfen zu lassen. Aber für mich fühlt sich das von vorne bis hinten gleich an. Das ging dir, glaube ich, genauso, oder?
Ja, man hat halt gegen Ende dauert es dann halt ein bisschen länger, weil du mehr Karteneffekte hast, die dann triggern, sodass du längere Kettenzüge hast. Das macht dann schon Spaß. So Kettenzüge ist ja immer was Schönes. Gleichzeitig ist es dadurch halt wahnsinnig solistisch. Das heißt, einerseits möchte ich auf dem Spielfeld die anderen überspringen und das spricht dann eben dafür, dass ich das mit mehr Spielenden spielen möchte. Zum anderen dauern die Züge da halt ewig und drei Tage. Wenn du dann halt hier noch einen Kettenzug und da triggert noch was und dann kommt noch das und dann machst du noch dies und dann machst du noch jenes und dann klaust du da noch die Karte vom Vordermann und dann nutzt du da noch mal einen Effekt. Und ich kann das gar nicht mehr nachvollziehen, was du da eigentlich alles treibst. Und es interessiert mich irgendwie auch nicht so richtig. Ich sehe halt, kommst du ins Häuschen oder nicht? Und dieser Bewegungsmechanismus mit dem Überhüpfen, der ist so zentral im Spiel, da sollte man eigentlich davon ausgehen, dass der klar geregelt ist, ist er aber nicht. Und jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Problem dieses Spiels, nämlich der Frage, darf ich beim Überspringen der Tiere nur in gerader Richtung, also wirklich sozusagen senkrecht geradeaus diesen anderen Marker überhüpfen, oder darf ich auch nach rechts oder links abbiegen oder schwenken sozusagen? Und ich habe mich mit meinen Gruppen aufgrund der Anleitung darauf geeinigt, dass man das gerade spielt. Denn wenn ich hier die Anleitung lese, dann steht hier, du bewegst deinen Retterspielstein entweder auf ein an ihn angrenzendes unbesetztes Feld, also das machst du, wenn du halt eben diese Landschaft, das Landschaftssymbol spielst, oder auf ein unbesetztes Feld direkt hinter dem übersprungenen Spielsteinen, das mit dem genutzten Gebietssymbol übereinstimmt. Aber direkt dahinter. Und dann gibt's eben ganz viele Bilder und die zeigen alle nur genau geradeaus sozusagen, dass ich also wirklich nur genau geradeaus überhüpfen kann. In der aktuellen, oder nicht in der aktuellen, aber in der Spielbox 1/2024 gibt's eine Rezension von Harald Schrapers zu Comet und der hat sich mit dieser Frage auch beschäftigt. Er kommt aber zu einem anderen Schluss als ich. Harald schreibt: Und wie funktioniert das Springen im Detail? Darf ich nach dem Sprung auch zur Seite verschwenken? Ist auch ein schönes Wort, verschwenken. Ich meine, nach eingehender Textanalyse und mit etwas Spielerfahrung, ja, man darf. Dann bereitet das Springen mehr Freude, weil es das Spiel flotter voranbringt. Jetzt könnte ich sagen, ja, ich habe auch viel Spielerfahrung. Und natürlich, wenn ich nach rechts oder links springen darf, habe ich mehr Variabilität, bin ich weniger eingeschränkt, macht mehr Freude. Dann habe ich auch Spielerfahrung, die sagt, na, wenn das dann mehr Spaß macht, dann mache ich das doch eben so. Aber ich finde es eben in der Regel nicht wieder. Ich finde es auch in der Regel nicht anhand der Beispiele wieder. Der Harald kommentiert das dann so ein bisschen süffisant in der Spielbox und schreibt, noch besser wäre es natürlich gewesen, wenn die beiden Redakteure, die sich so prominent oben rechts auf dem Schachtelcover verewigt haben, dass man den in die linke Ecke verdrängten Autorennamen Peter Prinz beinahe übersieht, von vornherein eine sprachlich klare und unmissverständlich formulierte Anleitung geschrieben hätten. Das, also zu dem Schluss komme ich auch und da kann ich dem Harald nur beipflichten. Er kommt am Ende seiner Rezension allerdings zu dem Schluss, Aber auch in kleinerer Runde ist Comet ein beeindruckend gutes Spiel. Und zu dem Schluss komme ich allerdings nicht. Denn ich habe eben gesagt, mir macht Comet grundlegend Spaß. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das fällt total durch. Aber ich habe zu viele Partien gespielt, ja, die so 60, 90 Minuten lang dauerten und dann doch irgendwie so ein bisschen belanglos waren. Also wo ich dann ein bisschen unbefriedigt war. Und das lag zum einen daran, dass ich dadurch, dass wir einen großen Kartenstapel durcharbeiten, immer ein gewisses Glückselement habe, welche Tiere ziehe ich. Und dann kann es eben sein, dass du 2-3 Runden vor Schluss nur noch so teure Tiere ziehst, die du dann irgendwie gar nicht mehr vernünftig ins Ziel bringen kannst. Oder dass du hast ja noch so kleine Tableaus oder Karten, auf denen du noch eine Sonderfunktion hast. Jeder Spieler hat dann so eine asymmetrische Sonderfunktion. Und da gibt es eben welche, bei denen du Siegpunkte bekommst für bestimmte Kartensymbole, die du einsammelst. Und wenn du diese Kartensymbole halt nicht ziehst oder nicht in ausreichender Menge ziehst, dann hast du da halt eben einen durchaus großen Nachteil. Und die finde ich sehr unausgewogen. Und ich hatte eben zu viele Partien, wo ich dann eben meine Funktion nicht richtig nutzen konnte oder wo wir dann irgendwie Pech hatten oder so. Und gerade wenn du dann in gerader Richtung nur über diese Steine springst, dann geht aus meiner Sicht ganz viel von diesem Spielfluss verloren. Ich habe eben beide Varianten ausprobiert und finde natürlich die Variante mit dem nach rechts und links springen auch gut. Aber wenn sowas in der Regel nicht klar strukturiert ist, dann ärgert mich sowas immer erstmal. Und dann habe ich eben zu viele Partien erlebt. Du hast es eben genannt, die hatten keine Spannungskurve, die plätscherten dann so vor sich hin. Und am Ende hatte ich halt Tiere im Ziel und dann habe ich halt meine Punkte gemacht und gut war halt so. Und für mich hat sich diese Spannungskurve dann relativ schnell, die war relativ lange flach und es hat sich relativ schnell erschöpft. Ich habe auch das Spiel, wenn ich es in unterschiedlichen Runden gespielt habe, das wurde auch nie neu gefordert von meinen Mitspielern. Das finde ich auch immer so ein ganz gutes Zeichen, wenn die Leute nicht sagen, oh, lass das nochmal spielen, das hat Spaß gemacht. Also ich würde es immer mal mitspielen, aber es hat mich nicht so vom Hocker gehauen, dass ich es noch oft spielen müsste. Was mir gut gefällt, ist die Illustration, die Gestaltung. Ich finde es prima, dass in der Schachtel, das Spiel kommt komplett ohne Zipptüten aus, dass da so kleine Kästchen drin sind, die man so zusammengefaltet hat und dann sind da eben die ganzen Karten untergebracht und die Spielsteine und so. Also die Haptik ist super, die Steine sind super, die Karten sind prima. Also das ist alles schön gestaltet, ganz toll. Aber ja, das Spiel hat mich doch, also übrigens von Hendrik Noack, das ist der Künstler, ganz toll gestaltet. Aber das Spiel hat sich doch im Reiz nach wenigen Partien für mich total erschöpft. Das kann man zumindest, kann ich mal so sagen.
Ja, und für mich hat sich es auch so weit erschöpft, dass ich jetzt persönlich sagen würde, ich muss das wirklich nicht nochmal mitspielen. Dieser Gag, nenne ich es mal, oder dieser Kniff, wie wir mal so gerne sagen, dass man eben die für anderen Spielsteine nutzen kann, um dann eben weiter voranzukommen, der erschöpft sich halt auch wirklich sehr, sehr schnell. Und das, viel mehr ist da nicht hinter. Im Gegenteil, also du hast gerade genannt, dieser Glücksfaktor, ich habe nichts gegen Glücksfaktoren, das ist vollkommen okay. Wenn aber da wirklich dann auch wirklich richtig viel Punkte teilweise dranhängen, dann finde ich das schon so ein bisschen ärgerlich. Diese asymmetrischen Fähigkeiten beinhalten eben manchmal auch Siegpunkte am Ende. Ich hatte letztens mal eine Fähigkeit, wo ich dann grüne Eier sammeln musste. Ja, da sind immer diese Eifarben drauf auf diesen Karten. Und ich habe partout keine Karte mehr gezogen, wo diese grünen Eier drauf waren. Hab die bei euch aber immer munter liegen sehen. Ja, und das ist dann schon so ein bisschen nervig. Ja, und davon abgesehen fand ich sie überhaupt nicht interessant, diese Sonderfähigkeiten, die da drauf standen. Also die haben jetzt auch nichts großartig an meiner Taktik, an meinem Vorgehen geändert. Das war eine kleine Regeländerung und das war's, aber ich kann mich jetzt schon gar nicht mehr genau dran erinnern, was das eigentlich war. Also so, ja, belanglos hat sich das dann doch für mich irgendwie angefühlt. Also bei mir kam es nicht an und ich brauch's nicht nochmal.
Ja, es ist nicht ganz so eingeschlagen wie ein Komet, könnten wir sagen. Es stirbt in unserem Spieleregal und auf dem Spieletisch schneller aus, als ein kleiner Dodo in der Höhle ist. Und deswegen würde ich sagen, überantworten wir dieses Spiel dem Reich der Botanik und es kann die Radieschen von unten anschauen.
Bäh. Richtig. Und im Gegensatz nämlich zu den Tieren, die haben den Kometeneinschlag nicht überlebt, haben viele Pflanzen das Ganze überlebt. Und um die geht es jetzt nämlich auch im nächsten Spiel. Und das Besondere ist erstmal, dass es gar nicht auf Deutsch erschienen ist. Es geht um Botanik, du hast es gerade schon gesagt, von den Space Cowboys. Das ist erschienen im Jahr 2021, aber nur auf Englisch und Französisch und ja, bis heute nicht auf Deutsch, aber ich glaube, da reden wir gleich nochmal drüber. Erstmal erkläre ich, worum es eigentlich geht. Es geht um das Tagebuch der Wissenschaftlerin Beatrix Bury. Bury, ich weiß nicht, ob es Französisch oder Englisch ist. Das ist eine Wissenschaftlerin, die eine Maschine erfunden hat, die Pflanzen sprießen lassen kann und wo ja Bäume und Früchte herauswachsen. Und diese Maschine wollen wir jetzt nachbauen, beziehungsweise in einem Zweierwettstreit will jeder von uns eine Maschine nachbauen, die das auch kann. Und wer die schönere und effizientere Maschine gebaut hat, der hat das Spiel gewonnen. Es ist ein reines Zwei-Personen-Spiel und zwar ein Plättchenlegespiel. Zentrales Element ist ein kleiner Spielplan. Dort sind es 3 Reihen mit jeweils 5 Spalten, also eine Reihe zeigt zu mir, eine zu meinem Gegenspieler und eine ist so in der Mitte zentriert. Und auf diesen Plättchen, die wir da legen wollen, die liegen verdeckt erstmal aus, davon werden immer 3 Stück jede Runde aufgedeckt, sind Maschinenteile drauf. Das sind Rohrverbindungen, das sind teilweise Dreier- oder Viererverbindungen, also es ist wie so ein Rohrstecksystem, muss man sich das vorstellen, werden diese Plättchen angelegt. Und auf manchen sind auch Pflanzen oder Obst drauf. Das sind die besonders lukrativen. Und das Besondere ist, dass es alles in 5 Farben vertreten ist. Denn wir möchten ja am liebsten viele gleichfarbige Plättchen verbauen. Mechanisch funktioniert das so. Wie gesagt, es liegen immer 3 aus. Der erste Spieler nimmt sich ein Plättchen, der zweite nimmt ein zweites und das letzte geht wieder zum ersten Spieler. Und dann werden 3 neue aufgedeckt und das Spiel beginnt von vorne. Ich kann diese Plättchen entweder auf meine Seite in eine Reihe legen. Und jetzt kommt das Besondere an der ganzen Sache. In der Mitte liegen bereits Plättchen aus. Und ich muss, wenn ich dieses Plättchen auf meine Seite lege, eine ganz bestimmte Regel einhalten. Und zwar muss das angrenzende Plättchen in der Mitte ein Merkmal übereinstimmt haben. Das ist entweder die Farbe oder die Form. Oder auch beides natürlich auch möglich. Und dann kann ich das bei mir auf die Seite anlegen und schon mal für mich sichern. Das kann mir mein Gegenspieler auch nicht mehr wegnehmen. Die zweite Möglichkeit, die ich habe, ist, ein Plättchen in die Mitte zu legen. Warum tue ich das? Naja, weil ich diese Plättchen lösen möchte wieder. Weil ich diese Plättchen wieder lösen möchte aus der Mitte. Und das tue ich, wenn ich ein Plättchen so in die Mitte lege, dass keine Eigenschaft mehr übereinstimmt. Und dann wandert es zu mir und dann kann ich es in meiner Maschine vor mir direkt verbauen. Ja, und das machen wir so lange, bis alle Plättchen aufgebraucht sind. Punkte gibt es dann, wenn ich möglichst große Gruppen an gleichfarbigen Plättchen verbaut habe. Also ab 3 Stück gibt es dann einen Punkt pro Plättchen. Besonders gut ist es, wenn ich diese Pflanzen und Blumen verbaut habe und direkt angrenzend noch ein gleichfarbiges Plättchen, dann gibt es, glaube ich, 3 Punkte. Und außerdem sind dann überall noch so kleine Blumen vertreten, die geben dann auch noch mal einen Punkt. Ja, und so ist das ein schönes Hin und Her. Und vor allen Dingen hat es einen großen Ärgerfaktor, denn ich sagte ja, ich kann ein Plättchen in die Mitte legen. Und wenn ich es schaffe, es so hinzulegen, dass sich auf meiner Seite das Plättchen dann löst, aber auf der meines Gegenspielers nicht, dann ist der Ärgerfaktor ganz besonders groß. Und das ist eigentlich mein Ziel die ganze Zeit, das hinzubekommen. Und dadurch entsteht eine ziemlich hohe Interaktion. Und das hat mich wirklich vollends überzeugt, muss ich sagen.
Ja, ging mir ganz genauso. Also ich finde es ein prima Spiel. Ich wundere mich total, dass das nicht auf Deutsch erhältlich ist, also dass Asmodee nicht gesagt hat, wir übersetzen das, wir lokalisieren das, weil es ist echt ein prima Zwei-Personen-Titel, es ist toll produziert, es sieht klasse aus. Und in der Tat finde ich dieses Element, dieses Plättchen-Austausch sehr, sehr clever und sehr, sehr pfiffig. Also ich lege das Plättchen in die Mitte und wenn ich eben in der Mitte dieses Plättchen hinlege, dann kann ich damit eben ein Plättchen für dich oder für mich oder für uns beide oder für niemanden von uns auslösen und dadurch fühlt es sich nicht so solistisch an wie andere Plättchenlegespiele. Also wenn ich natürlich in meiner eigenen Auslage auch puzzle, aber ich kann eben durch diesen Mechanismus, dass ich das Plättchen in die Mitte lege und damit diese Plättchen wieder löse, habe ich eine ganz gute Steuerungsfunktion. Also das ist was mir an diesem Spiel total gut gefällt. Und ich finde es tatsächlich optisch sensationell. Also es hat so ein bisschen so eine Steampunk-Optik. Es heißt Botanik, aber wir bauen irgendwie eher Rohre zusammen. Es hat mich, ich weiß gar nicht, hieß es Pipe Dreams oder so ähnlich, an dieses, auf dem Gameboy habe ich das früher immer gespielt, da musste ich so Rohrverbindungen zusammenbauen, durch die dann Wasser lief oder so. Vielleicht hieß es auch anders, keine Ahnung. Aber an dieses Spiel erinnert und ich muss ja Punkte, mache ich ja dadurch, dass ich eben so verschiedene farbige Sets zusammenstelle, bestehend aus 3 Plättchen und dann habe ich verschiedene Blüten noch abgedruckt und so. Also ich habe unterschiedliche Dinge, auf die ich achten möchte. Ich habe dann so Verzweigungen von Plättchen und so. Das heißt, ich gucke immer schon, was kannst du gut gebrauchen, was kann ich gut gebrauchen, was möchte ich dir zur Verfügung stellen, was möchte ich selber nutzen, wie man das eben so macht bei so Plättchenlegespielen. Aber es hat eben einen schönen taktischen Kniff durch diese Austauschmöglichkeit. Und natürlich ist es dadurch einigermaßen glückslastig, ne, weil wir decken Plättchen auf und dann sind wir halt Reihe um an der Reihe. Im Zwei-Personen-Spiel darf der Startspieler sich zwei Plättchen nehmen und der andere eins und dann wechselt das wieder. Und es braucht ein kleines bisschen Zeit, bis man dieses Spiel wirklich für sich umgesetzt hat, bis man das beherrscht, bis man so dadurch durchgestiegen ist, wie das so alles funktioniert und wie das zusammenhängt. Wenn man aber an dem Punkt mal ist, dann macht es tatsächlich total viel Spaß. Dann ist es in 20, 25 Minuten ganz entspannt gespielt. Sieht super aus. Und ein Highlight ist ja die Ausstattung mit diesem zwar überflüssigen, aber dennoch wunderschönen und sensationellen Startspielermarker. Ja.
Ja, der komplett überflüssig ist. Also du brauchst keinen Startspielermarker. Man kann sich gerade noch merken, wer dran ist, weil es ganz einfach immer abwechselnd ist. Und wenn die Plättchen alle sind, legst du drei neue aus. Den braucht keiner, aber er sieht so toll aus und er ist so hochwertig produziert.
So eine kleine Metallstruktur, ne? Also das ist schon
Gar nicht, was für Material es ist. Ich glaube, es ist kein Metall, aber es ist schwer und es ist sogar noch so ein bisschen bemalt, so schattiert bemalt. Also es sieht wirklich super, super gut aus. Auch die Plättchen sind extrem hochwertig produziert. Schöne dicke Pappe. Es gefällt mir wahnsinnig gut. Und du hast gerade gesagt, man muss so ein bisschen reinkommen. Auch mir ging das so. In der ersten Partie wusste ich eigentlich gar nicht so richtig, was ich da tue und warum ich das tue. Das Schöne ist, die Partien dauern 20, allerhöchstens mal 30 Minuten. Und nach der ersten Partie weißt du, was du da machst. Und ab der zweiten fängt es dann richtig an. Dann kümmerst du dich erstmal um deine eigene Maschine und versuchst, die selber so ein bisschen optimal zusammenzubauen. Ja, und ab der dritten Partie guckst du dann auch, was dein Gegner eigentlich macht. Und dann fängt nämlich das Spiel erst so richtig an. Dann nimmst du diese Plättchen nämlich dann so weg, dass du am besten ihm die wegschnappst, die er am besten gebrauchen kann, und legst sie dann in die Mitte, wo er nicht mehr rankommt. Und dann ist auch der Ärgerfaktor so richtig schön groß, ohne dass es richtig fies wird. Und selbst dann kann man sich ja noch aus der Klemme befreien, was ich nämlich gar nicht erwähnt habe. Es gibt ja noch diese Botaniker. Es gibt Botaniker-Plättchen, eins in jeder Farbe. Und wenn man die nämlich bekommt, kann man nämlich auch aus der Mitte nochmal Plättchen wegnehmen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man die nochmal rankommt. Und das gibt einfach ein ganz, ganz, ganz rundes Bild ab. Und ich wünsche mir von den Space Cowboys, dass sie das auch auf Deutsch nochmal rausbringen, auf den deutschen Markt bringen, weil es das einfach verdient hat und weil ich den Eindruck habe, dass auch sehr, sehr viele Leute auch in der Community, die es noch geschafft haben, da irgendwie ranzukommen, das wirklich sehr feiern als ein wirklich ganz, ganz tolles Zwei-Personen-Spiel. Ja, und ich hoffe, dass es da nochmal eine Neuauflage gibt. Ich selber habe es bekommen bei Philibert in Frankreich, in Straßburg genau genommen. Und ich glaube, in deutschen Läden ist es nicht mehr zu kriegen. Also da kann man noch mal bei irgendwelchen ausländischen Versenden gucken, ob es dazu bekommen ist. Oder halt, wie gesagt, die Hoffnung, dass es dann doch mal auf Deutsch kommt.
Zumal es ja auch 2021 für den International Gamers Award nominiert war im Zwei-Spieler-Spiel und auch den Golden Geek, bestes Zwei-Personen-Spiel, auch dafür nominiert war. Das sind ja durchaus Indizien dafür, dass das Spiel gut angekommen ist. Und es ist wirklich ein tolles, kleines Taktikspiel mit einer wunderbaren Illustration, mit einer ganz tollen Grafik. Das darf man an der Stelle nicht unter den Tisch fallen lassen. Also das Spiel ist von Frank Crétin, Grégoire Larger, Sébastien Pouchon. Und die Grafik, die Illustration ist von Frank Dion. Also hier ein ganz wunderbares Spiel bei Space Cowboys erschienen. Und international ist es bei Asmodee übrigens erhältlich, nur halt eben nicht in Deutschland. Also sollten wir mal schauen, dass das hier auch aufgelegt wird. Da fragen wir doch mal nach. Und vielleicht trägt diese Podcast-Folge ja ein bisschen dazu bei, dass Asmodee sagt, ja gut, wenn es im Podcast gesagt wird, dann müssen wir es natürlich machen. Das kann natürlich
sein. Ja, bitte. Das ist ja, die sind am Puls der Zeit. Ja, dann. Darauf haben sie nur gewartet, denke ich.
Absolut. Ja, also da müssen wir direkt mal nachfassen, was das soll. Ja. Genau. Also bei den Space Cowboys erschienen Botanik.
Und solange man es nicht bekommt und unbedingt ein Spiel spielen will, das sich rund um die Botanik dreht, dann haben wir, glaube ich, noch was anderes da.
Ja, nämlich Botanicus. So, ich habe mich schon gefragt, ist das vielleicht das Spiel, was auf dem amerikanischen Markt erhältlich ist, Botanik US? Nein, also es ist Botanicus, das neue Hans im Glück Spiel, Worker-Placement-Spiel bei Hans im Glück erschienen. Wir können nachher mal uns einigen, in welcher Kategorie wir das sehen. Wir haben so ein Arbeitereinsatzspiel. Wir möchten unseren botanischen Garten möglichst schön bauen. Dazu haben wir unten so gemeinschaftlich genutzte Einsatzfelder für unseren Arbeiter. Wir haben oben drei Leisten, auf denen wir fortschreiten können, nämlich einmal zum Geld nehmen, dann zum Blumengießen und dann zum Blumenpflanzen. Und da können wir dann unterschiedliche Blumen einsetzen auf unserem Garten. Wir haben so einen kleinen ja, Gärtner Miepel, der auf einem persönlichen Tableau umherläuft und jeder Schritt, den wir gehen, der kostet auch Geld. Das heißt, wir brauchen natürlich Geld, um uns in diesem Garten zu bewegen. Und der Gärtner kann natürlich auch nur Blumen einpflanzen oder gießen, die um ihn herum wachsen. Das ist ja auch ganz klar. Der kann ja nicht einmal quer durch den Garten wachsen oder Blumen setzen oder so. Naja, und dann haben wir eben in Reihen ausliegend verschiedene Aufträge, die wir erfüllen müssen. Erstmal so Standardaufträge, aber dann bekommen wir noch besondere Aufträge. Da kommen also Schaulustige in unseren botanischen Garten und wollen den angucken. Und dann brauchen wir halt verschiedene Aufgaben, die wir erfüllen. Wir haben die Blumen in den Wertigkeiten 1 bis 4. Das heißt, wir können erst einen kleinen Setzling der Stärke 1 einsetzen. Und wenn wir den dann oft genug gegossen haben, wenn er dann wächst und gedeiht, dann hat er vielleicht die Stufe 3 oder 4. Naja, und dann müssen wir in so einer Spalte eben eine bestimmte Kombination von x Pflanzen Stärke 2, 3, 4, was weiß ich nicht was, in der Reihe haben. Und wenn wir das gemacht haben, kriegen wir dafür Siegpunkte. Und dann haben wir einen fortgeschrittenen Auftrag damit freigeschaltet. Wir haben außerdem die Möglichkeit, in diesem Garten umherzulaufen und kleine Tiere zu verscheuchen. Da gibt so kleine Tiersteinchen, die wir dann eingesetzt haben. In dem Standardspiel liegen die einfach an der Seite und wir können die dann nutzen, indem wir so Arbeitereinsatzfelder benutzen oder Leistenfelder, auf denen wir dann so Tierplättchen verschieben können beziehungsweise nutzen können und haben dann eben auf diesen Arbeitereinsatzleisten einen ganz schönen Mechanismus. Denn je nach Anzahl Spielender haben wir so verschiedene, also so Blumen, die wir stapeln. Und die Blume, die am weitesten oben liegt, ist immer dran. Da haben wir so eine Spalte. In jeder Spalte sind 4 verschiedene Effekte. Die werden natürlich nach unten hin stärker, nach oben hin schwächer. Und dann ist immer die Person, die am weitesten oben in der Spalte liegt, die Person, die auch in der nächsten Runde startet. Und der Rundenablauf ist immer gleich. Also am Anfang, ich habe manchmal so Handkarten auf der Hand, die mir noch einen Vorteil bringen, die ich entweder für Geld eintauschen kann oder die mir dann nochmal einen Bonus bringen, wie ich kann Blumen gießen oder ich kann nochmal ein Tier verscheuchen oder sowas. Und dann kann ich meinen Gärtner bewegen und das mache ich zuerst. Und dann setze ich eben meine Blume, also meinen Arbeiter, in diese Spalte. Und ich habe alternierend immer in den Spalten zum einen die Möglichkeit, auf einer dieser 3 Leisten vorwärts zu gehen, nämlich um 1, 2 oder 3 Felder, je nachdem, wo ich mich hinsetze. Und dann eben im Wechsel Spalten, die mir Möglichkeiten geben, auf meinem persönlichen Tableau was zu machen, also Blumen zu pflanzen, Blumen zu gießen, Siegpunkte zu bekommen und so. Und das ist ganz schön, weil das nämlich mit so flexiblen Plättchen gelöst ist. Das heißt, die Kombination der Plättchen und der Funktionen und der Aufgaben, die ist von Spiel zu Spiel anders. Das ist ganz gut gelöst über so eine Markierung. Man spielt das Spiel über 2 Runden. Das heißt, man spielt so mehrere Spalten von links nach rechts durch. Und wenn man da einmal durch ist, kommt man wieder am Anfang an, dann werden alle Plättchen, die da liegen, rumgedreht, haben dann einen etwas stärkeren Effekt und dann spielt man nochmal eine zweite Runde durch. So. Zusätzlich habe ich die Möglichkeit, wenn ich auf meinem persönlichen Garten-Botanik-Tableau eine Spalte erfüllt habe, also komplett geschlossen habe, je nachdem, wie viele Blumen dort hineinpassen, dann bekomme ich bei Spielende nochmal die Punkte der höchstwertigsten Pflanze, die ist dann so in verschiedene Punkte aufgeteilt, die bekomme ich dann auch nochmal. Und dann habe ich eben noch so Tiermarker oder so Tiersteinchen, die ich dann auch nutzen kann. Und das Schöne ist bei diesem Spiel, es gibt eine Standard- und eine Expertenseite. Auf der Standardseite kann ich diese Tiere einfach werten. Da gibt es einfach so verschiedene Plättchen, da kann ich sagen, okay, ich werte jetzt so ein Tierplättchen und da bekomme ich dafür Punkte aufsteigend. Und in der Expertenvariante muss ich diese Tiere erstmal aus meinen Hecken oder aus meinen Beeten verscheuchen, bevor ich dann dort eben etwas pflanzen kann. Und da kann ich mir auf dieser Expertenvariante nochmal ein paar Funktionen freischalten, dass ich eben mehr Punkte bekomme oder mehr Geld bekomme oder was weiß ich, irgendwie bestimmte Felder überhaupt erst verwenden darf oder so. Das geht jetzt zu weit ins Detail. So, das Schöne ist, ich habe Geld in diesem Spiel als Mangelware. Das heißt, ich habe einige Felder, auf denen ich dann meinen Gärtner auch kostenlos bewegen kann. Die will man irgendwie ganz gerne nutzen. Ansonsten brauche ich wirklich viel Geld, um meinen Gärtner zu bewegen. Und ja, das Spiel ist in so 45 bis 60 Minuten ganz gut gespielt, zu dritt oder zu viert. Und bevor ich dich um deine Meinung frage, interessiert mich mal deine Einschätzung. Wärst du jetzt in das Spiel des Jahres, Jury? Wäre das ein Spiel für den roten oder für den anthrazitfarbenen Pöppel?
Das ist eigentlich eine sehr einfache Frage. Das ist für mich eindeutig der anthrazitfarbene. Für mich ist dann doch die Komplexität etwas zu hoch für den roten Pöppel. Gerade wenn ich das mal mit den letzten Jahren vergleiche, was da so nominiert wurde. Es ist vielleicht knapp drinne, aber ich würde es schon eindeutig in diesem Bereich verorten. Auch zudem wir ja noch diese Expertenvariante haben. Auch wenn ich weiß, dass die eigentlich nicht einfließt in diese Bewertung an sich. Aber spätestens da merkt man eigentlich, was da wirklich alles drinsteckt.
Witzig, da komme ich nämlich irgendwie zu einem anderen Ergebnis. Ich habe gestern per WhatsApp noch mit dem Nico Wagner ein bisschen diskutiert, liebe Grüße, und habe den Nico, weil die im Brettagoge-Podcast wurde das Spiel jetzt auch jüngst rezensiert. Da kann ich auch gleich nochmal zu ein, zwei Gedanken, die der Steff da geäußert hat, Stellung nehmen. Da habe ich nämlich auch eine Meinung zu. Und da hat der Nico gesagt, das liegt so ein bisschen dazwischen. Und für mich liegt es tatsächlich eher im roten Bereich, nämlich diese Standardvariante. Die habe ich jetzt recht oft gespielt mit wenig oder nicht Spielenden. Also wirklich mit Leuten, die noch nie ein Spiel gespielt haben, habe ich das gespielt. Die konnten das ganz easy spielen. Die haben das total gut verstanden, weil das Spiel ist total thematisch. Die Ikonografie ist total eingängig. Ich sehe sofort, was ich machen muss. Klar muss ich taktisch ein bisschen überlegen, möchte ich jetzt eine Reihe füllen oder eine Spalte oder was auch immer. Aber das, was ich da mache, ist aus meiner Sicht überhaupt nicht kompliziert oder komplex oder so, ne? Und wenn ich das jetzt mal vergleiche mit ja alten Spiel des Jahres Preisträgern oder so, dann habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass das deutlich komplexer ist als drunter und drüber oder so. Also
ja, wobei natürlich drunter und drüber noch in diese alte Welt, sag ich mal, fällt, wo es noch keinen Kennerspielpreis gab etc. Aber dann frage ich dich doch mal, wie ist denn die Anleitung so strukturiert? Weil damit steht und fällt es ja auch oft. Wie lang ist diese Anleitung? Wie ist der Einstieg in diese Anleitung? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Definitionsmerkmal für die Jury.
Ja, also klar ist drunter und drüber ein bisschen alte Welt, keine Frage. Aber auch Cascadia, da finde ich so die Wertungsregeln bei Cascadia irgendwie fast ein bisschen komplexer hier als die hier, sind sehr eindeutig. Ich finde die Anleitung super gut strukturiert. Der Spielaufbau, das ist alles klar bebildert. Der persönliche Aufbau ist klar bebildert. Es ist alles super gut erklärt. Es gibt so ein paar Detailfragen, die nicht sauber gelöst sind. Zum Beispiel sind nicht alle Spielendekarten sauber erklärt, die es in dieser Expertenspielvariante gibt. Gleichzeitig gibt's eben für diese Expertenspielvariante eine eigene Anleitung. Das finde ich dann ganz cool. Ne? Kann man ja erst mal sagen, komm, wir kommen hier erstmal rein in das Spiel auf der normalen Seite, nenne ich es jetzt mal, oder auf der Standardseite und können uns dann nach und nach ein bisschen steigern und dann diese Expertenseite dazu nehmen. Und deswegen wäre meine Herangehensweise jetzt, nachdem ich es wirklich, weiß ich nicht, eine zweistellige Anzahl von Partien habe ich easy gespielt, eben auch mit Leuten, die wenig spielen oder vorher wirklich noch nie so groß ein Spiel gespielt haben, außer jetzt mal, keine Ahnung, Uno in kleiner Runde oder so, habe ich gesagt, komm, wir spielen das jetzt. Und die konnten das ganz easy spielen. Es gibt nur so ein Detail, das haben die Brettagogen in ihrem Podcast auch herausgearbeitet, das gerne vergessen wird, nämlich, dass man, bevor man auf dieser Arbeiter-Einsetzleiste seine Blume einsetzt, muss man diesen Gärtner bewegen. Und das wird permanent vergessen, dass man eben sagt, oh ja, stimmt, ich hätte ja noch den Gärtner bewegen wollen vorher. Und dann sagt man immer, ja, mach das ruhig noch. Es geht letztendlich nur darum, dass du halt nicht auf dieser Leiste dich erst setzen darfst, um Geld zu bekommen, um dann den Gärtner zu bewegen, sondern musst halt erst mit dem Geld, was du aus der Vorrunde noch übrig hast, den Gärtner bewegen und darfst dann erst die Leisten nutzen. Aber wenn man darauf achtet, kann man das ganz, ganz easy machen. Und dann finde ich eben Botanicus auf der Standardseite sehr zugänglich, sehr bekömmlich, sehr schön und auf der Expertenseite dann durchaus anspruchsvoll. Und für mich ist Botanicus tatsächlich jetzt ein ziemliches Highlight. Also bei mir kommt das jetzt gerade dauernd auf den Tisch. Ich habe es jetzt erst seit wenigen Wochen hier. Und wenn ich jetzt sage, ich habe eine zweistellige Anzahl Partien, dann liegt das nicht daran, dass alle anderen sagen, Mensch, hast zufällig dieses Spiel, sondern dass ich permanent Lust habe, dieses Spiel auf den Tisch zu bringen und es Leuten näher zu bringen. Und dass es denen auch total gut gefällt. So. Also ich finde es ziemlich hart an der Grenze zwischen rotem Pöppel und anthrazitfarbenem Pöppel. Ich würde mich total freuen, wenn es von der Jury irgendwie auf eine Empfehlungsliste rutscht oder auf, weiß ich nicht, eine Nominierungsliste. Also es gefällt mir tatsächlich unfassbar gut. Ich finde das Spielgefühl, es ist sehr belohnend, weil alles, was ich mache, ist irgendwie cool. Wenn du es zu dritt oder zu viert spielst, nimmst du dir schön diese Workerfelder auch weg, dann kommt so ein Engpass auf, der mir richtig Spaß macht. Und es ist immer eine spannende Entscheidung. Möchte ich jetzt eine Spalte füllen? Möchte ich jetzt eine Reihe füllen mit meinen Aufträgen? In welcher Reihenfolge erfülle ich die Aufträge? Wie passen die gut zusammen? Also für mich ein absolutes Highlight im Augenblick. Ich habe noch so ein, zwei Punkte, aber die hat es, glaube ich, auch echt Spaß gemacht, oder?
Ja, definitiv. In welche Pöppelfarbe es jetzt wirklich fällt, ich glaube, darüber unterhalten wir uns dann nochmal in einer anderen Folge. Das müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen, aber ja, mir hat es wirklich richtig gut gefallen. Also du hast es damals mitgebracht, also damals, sag ich schon, ist ja noch gar nicht so lange her. Ich hatte schon davon gehört und du hast mir die Schachtel gezeigt und mein erster Gedanke war jetzt erstmal, okay, das ist eine Neuheit, sieht so ein bisschen aus wie von 2010. Also ich finde die Grafik so ein bisschen altbacken, so ein bisschen spröde, also passt gar nicht mehr so in diese moderne Zeit, wo doch wahnsinnig auch diese Optik jetzt geachtet wird und da unheimlich viel Arbeit auch und Liebe reingesteckt wird. Aber das täuscht drüber hinweg, was da wirklich drin steckt. Es ist ein neuer Mechanismus drin, nennen wir ihn mal Flower Placement. Es ist eigentlich ein Worker-Placement-Mechanismus.
Aber mit dieser Wow. Ja. Alter, jetzt wird es aber finster.
Ja, aber super, wirklich. Also gefällt mir richtig gut. Und es ist auch, du hast natürlich vollkommen recht, gerade für etwas Spielerfahrenere ist das ein ganz, ganz eingängiges Spielprinzip, was sofort verstanden wird. Und vor meiner ersten Partie, weiß ich noch, hast du gesagt, ja, wir laufen da jetzt zweimal durch diese Aktionsfelder von Spalte zu Spalte und dann ist das Spiel vorbei. Mein erster Gedanke war, aha, in 20 Minuten. Mein zweiter Gedanke war, wie soll ich denn da auf meinem Plan bitte überhaupt irgendwas schaffen, weil der ja auch nicht ganz klein ist. Ja, und beides hat sich eigentlich als Trugschluss herausgestellt. Es dauert dann doch etwas länger, ohne jetzt sich jetzt in die Länge zu ziehen, um Gottes Willen. Ich glaube, so eine Stunde ungefähr spielt man dann am Ende so zu dritt oder zu viert. Ja, und man kriegt diesen Plan voll, wenn man das will oder wenn man es drauf abzielt. Und das ist wirklich beeindruckend, wie man mit so wenig Aktionen dann doch so viel erreichen kann. Was mich auch sehr beeindruckt hat, ist diese Abwechslung, die da drin steckt. Es fühlt sich nie gleich an. Du hast diese Aktionsfelder, die variabel sind, die dann auch nochmal in der zweiten Runde ja umgedreht werden und sich dann, also diese Plättchen werden ja umgedreht, dann ändert sich nochmal was. Und wir haben ja auch schon zusammen auf dieser Expertenseite gespielt und dann hast du nochmal asymmetrische Boards. Also jeder hat einen anderen Garten vor sich, jeder hat nochmal andere Sonderfähigkeiten. Das sind jetzt keine total wahnsinnig originellen Sachen, aber es sind auch so Kleinigkeiten, die da auch in deine eigene Taktik mit reinspielen. Und das fand ich wirklich richtig, richtig gelungen. Und ich habe, also mir ist sehr positiv aufgefallen, das ist natürlich, also der richtige Langzeittest jetzt über, keine Ahnung, 20, 25 Partien fehlt mir dafür jetzt, aber ich hatte den Eindruck, dass es unheimlich gut balanciert ist. Weil wir hatten Partien, da wurden komplett verschiedene Strategien vorgenommen. Also ich habe zum Beispiel in meiner letzten Partie weniger Punkte im Spiel gemacht. Ich habe diese Leisten so ein bisschen vernachlässigt, ja, weil immer wenn man ans Ende einer Leiste kommt, kriegt man so ein Punkteplättchen. Da gibt's teilweise, ich glaube, 24 Punkte, wenn man der Erste ist. Also wirklich richtig viel. Das habe ich so ein bisschen links liegen lassen. Ich habe diese Tierfähigkeiten so ein bisschen, ja, nicht ignoriert. Ich habe, glaube ich, ein Tier freigeschaltet, was mir Geld bringt und das war's. Aber ich habe diese Endwertungskarten, die es im Expertenspiel gibt, forciert und darauf voll gespielt. Und mir ist es tatsächlich auch gelungen, damit dann ganz, ganz knapp noch am Ende zu gewinnen, obwohl ich da teilweise mit 60, 70 Punkten zwischendurch hinten lag. Und andersrum habe ich auch schon ganz andere Strategien gewinnen sehen. Also das fand ich wirklich super, dass man da so viel ausprobieren kann und dass dann, wenn man es dann geschickt macht, dann trotzdem auch jede Strategie gefühlt zum Sieg führen kann. Oder zum Misserfolg natürlich, wenn man es vielleicht so ein bisschen verbaselt.
Und das ist eben die Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Insofern danke für den Impuls, weil der Stefan und der Nico haben bei den Brettagogen, also liebe Grüße an euch beide, ich schätze euch sehr, haben bei den Brettagogen im Podcast ja gesagt, dass man, also der Nico sagte, eigentlich muss man immer diese ganzen Standardaufträge erfüllen und das ist mir gar nicht so gegangen. Also ich habe viele Partien gespielt und auch eine Person gesehen, die gewonnen hat, entweder war ich selber oder jemand anderes, die auf eine komplett andere Strategie gespielt hat, die also beispielsweise in der Basisvariante dann sehr stark auf diese Tierplättchen gespielt hat. Der Steff hat diese Tierplättchen ein bisschen kritisiert als so eine Art Anhängsel, das ihn so ein bisschen stört oder sagt, ach, jetzt muss ich da mich um diese Tiere kümmern, eigentlich will ich doch einen Garten bepflanzen. Das stimmt und gleichzeitig finde ich es ganz spannend, weil die Frage ist ja, möchte ich mich in einer Aktion von meinem Garten ablenken lassen, sozusagen, oder abhalten lassen, um diese Tiere, ich nenne es jetzt mal, zu verscheuchen oder irgendwie zu werten oder sowas, dann verzichte ich ja eigentlich nochmal auf eine Aktion in meinem Garten, die mir dann dort einen kleinen Nachteil verschafft. Dadurch kann ich aber vielleicht über die Tierfähigkeiten punkten, die ich in der Basisvariante habe, oder eben in der Expertenvariante kann ich diese Tierplättchen total taktisch nutzen und zu sagen, okay, ich schalte mir erstmal den, ich glaube, es ist der Vogel frei, um dann für jedes weitere Tier, was ich mir freischalte, Punkte zu bekommen. Dann schalte ich mir das frei, bei dem ich zusätzliche Punkte für die Aufträge bekomme. Also ich kann da tatsächlich total taktisch vorgehen und kann dann auch meinen Garten demgemäß gestalten. Und ich finde das ein sehr reizvolles Element, weil dadurch diese Felder in diesem Worker-Placement oder Arbeitereinsatz auf dieser Arbeitereinsatzleiste, sind diese Tierfelder dann doch meistens recht heiß begehrt. Und auch das kann ich ja wieder taktisch nutzen und sagen, ich verzichte total darauf, kloppt ihr euch mal schön um diese Tierplättchen und ich gehe hier einfach auf die anderen Leisten und bin dann vielleicht sogar häufiger schneller dran, weil ich eben nicht so gezwungen auf diese Felder möchte. Also ich finde, man kann das durchaus taktisch einsetzen und ich war total beeindruckt. Ich habe es mit der Hanna gespielt. Die Hanna hat es jetzt, glaube ich, auch 3 oder 4 Mal mitgespielt und hat letzte Woche mit 191 Punkten gewonnen in dieser Expertenvariante und hat diese Tiere nahezu komplett links liegen lassen. Ist nur auf den Garten gegangen und ich hatte 182 Punkte als Zweitplatzierter. Und ich habe mich total auf diese Tiere und auf die Endwertungen fokussiert. Und der Sebastian Wenzel, der hat dann nochmal 163 Punkte gehabt. Der hat dann wieder irgendwie eine andere Strategie ausprobiert. Und das finde ich eben so schön, dass es dadurch doch einigermaßen ausbalanciert ist. Klar, 163 zu 191, das war seine Erstpartie. Und wir haben in der zweiten Runde den zweiten Gärtner vergessen bei ihm und bei mir auch. Haben einfach vergessen, uns diesen zweiten Gärtner auf dem Expertentableau zu nehmen. Dadurch war das unfassbar teuer.
Ja, habt ihr gar nicht nötig, so einen zweiten Gärtner in dem Spiel.
Eben, da war ich schon dankbar, dass ich noch 182 Punkte hatte. Das hätte ich wahrscheinlich über 200 geschafft. Aber ja, also ich find's unheimlich abwechslungsreich und für mich ist es wirklich eine Überraschung. Und du hast es vorhin schon gesagt, das sieht wirklich altbacken aus. Also die Grafik, die finde ich wirklich nicht so schön. Das sieht aus, ja, 2010er Jahre, so ein bisschen wie Hans im Glück, aber das war für mich auch so ein Beispiel für, vielleicht sind wir eher im Familienspiel als im Kennerspielbereich von der Optik, von der Grafik her. Aber die Grafik ist ja vielleicht auch nicht das einzig Maßgebliche bei der Bewertung eines solchen Spiels, sondern der Spielspaß und der ist ungebrochen hoch. Wir können es aber trotzdem mal ergänzen. Die Grafiker sind Marcel Gröber und Franz-Georg Stemmle. Das Spiel ist von Samuele Tabellini Ferrari und Vieri Masseni. Es ist bei Hans im Glück erschienen im Jahr 2024, jetzt eine Frühjahrsneuheit. Gefällt mir unheimlich gut. Ich bin es noch überhaupt nicht müde und ich freue mich schon auf viele weitere Partien Botanicus und freue mich drauf, wenn wir es in unserer Orakelfolge nochmal besprechen bzw. erwähnen, wo es denn möglicherweise und ob es denn möglicherweise Berücksichtigung findet. Tolles Spiel.
Ja, sehr schön. Ich könnte mir vorstellen, dass das nächste Spiel, was ich mitbringe, da auch durchaus Erwähnung findet. Momentan findet es nämlich nahezu überall in sämtlichen Kanälen Erwähnung. Ich glaube, das ist wirklich das am meisten diskutierte, besprochene Spiel so in den letzten Wochen. Wir wollen nämlich über Harmonies von Libelüt sprechen. Ja, Harmonies, worum geht es? Also wir haben, um das schon mal vorwegzunehmen, wieder mal ein ist ja kein Plättchenlegespiel, ist eher so ein Steinchenlegespiel, würde ich es mal nennen. Aber es ist ein Legepuzzlespiel. Wir möchten auf unserem Plan, der besteht aus so kleinen Hexfeldern, ja, Habitate aufbauen, also Landschaften, in denen wir unsere Tiere ansiedeln können. Und wir haben dazu insgesamt 6 verschiedene Holzsteinsorten, eben in verschiedenen Farben. Die sollen dementsprechende Landschaftsbilder symbolisieren. Also die blauen sind dann halt so Flusssteine, die braunen sind Holzstämme. Auf diese Holzstämme wiederum kann man grüne Steine legen als Baumkronen. Es gibt Felder in Gelb und. Also es sind 6 Stück insgesamt. Ja, und wir möchten die, wie gesagt, auf unserem Plan so ein bisschen verpuzzeln, dass sie möglichst punkteträchtig sind und dass wir da eben auch bestimmte Tiersorten ansiedeln können. Die Tierarten bekommen wir über Karten. Also wir haben eine Kartenauslage vor uns in der Mitte und können bis zu 4 Karten bei uns horten. Und diese Tierarten brauchen immer so eine ganz bestimmte Kombination. Also da braucht dann das Krokodil zum Beispiel einen hohen Baum mit 2 Baumstämmen und daneben in einer geraden Linie 2 Flusssteine. Und wenn ich das schaffe, auf meinem Plan so zurechtzubauen, dann kann ich so ein kleines bernsteinfarbenes Steinchen auf das entsprechende Flussfeld legen und dann hat sich dort ein Krokodil angesiedelt. Und es ist dann in der Regel auch nicht nur ein Tier einer bestimmten Sorte, sondern auch 2, 3, 4 oder 5 Tiere. Ja, das heißt, ich versuche, diese Steine so anzuordnen, sodass möglichst viele Tiere sich da möglichst sinnvoll irgendwie niederlassen können. Wie komme ich überhaupt an diese Steine? Das sollte ich vielleicht erstmal verraten. Wir haben in der Mitte eine zentrale Auslage aus 5 Feldern und auf jedem dieser 5 Felder liegen immer 3 von diesen Holzsteinen. Die ziehen wir aus so einem Sack raus und legen die dann zufällig hin. Ja, und immer wenn ich dran bin, nehme ich mir eine von diesen 3er-Kombinationen und muss die dann auch sofort auf meinem Plan verbauen. Ich kann zusätzlich eben noch die gerade erwähnten Tierkarten zu mir nehmen, eine pro Zug. Ich darf maximal 4 sammeln. Ja, und wenn sich eben diese ja, diese Kombination an Steinen auf meinem Plan ergeben, dann kann ich auch direkt diese Tiersteine drauflegen. Sollte ich es schaffen, dass eine Karte ja komplett von diesen kleinen Steinchen geleert wird, dann darf ich die auch abwerfen und nochmal eine neue Tierart mir nehmen, die ich wieder ansiedeln kann. Und das machen wir so lange, bis einer der Spieler oder Spielerinnen nur noch zwei freie Felder auf seinem Spielplan hat. Und dann gucke ich, wer die meisten Punkte hat. Und wie gesagt, die Punkte gibt es zum einen über die Tierarten, zum anderen versuche ich aber eben auch diese Holzsteinarten eben so zu verbauen, dass sie Punkte bringen. Also da gibt es zum Beispiel die Gebirgssteine, die bringen nur Punkte, wenn ich mindestens noch ein weiteres Gebirgsfeld direkt angrenzend habe. Und dann kommt es wiederum auf die Höhe an, die ich da gebildet habe. Je höher, desto mehr Punkte gibt es. Die Bäume an sich zum Beispiel geben schon Punkte, wenn sie einfach alleine da stehen. Und je höher ein Baum ist, desto mehr Punkte gibt der. Bei dem Fluss ist es so, dass ich eine möglichst lange Linie über das Ganze, über den ganzen Plan bilde. Und je länger diese Linie ist, desto mehr Punkte gibt es. Also es gibt viele, viele verschiedene Arten, diese Punkte zu generieren. Ja, und das hat man in knapp 30 Minuten gespielt. Und ich würde es vom Spielgefühl so ein bisschen erstmal charakterisieren. Also das war mein erster Gedanke in der ersten Partie. Es ist Cascadia in 3D, ja, weil wir in 3D, weil wir auch nach oben bauen und nicht nur mehr zweidimensional vor uns hinpuzzeln. Und das hat mir, das kann ich jetzt auch schon direkt sagen, wahnsinnig gut gefallen. Und es ist momentan das Spiel, was bei mir am häufigsten auf den Tisch kommt. Also meine Frau verlangt es eigentlich gerade immer wieder. Und sehe das eigentlich, also ich hole es immer wieder gerne dann raus und bring's auf den Tisch. Also ist toll, wirklich.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Und ich finde, Harmonies ist wirklich ein sehr gelungenes Spiel. Es ist eine reizvolle Puzzleaufgabe, zu schauen, wie kann ich diese Landschaften dahin puzzeln. Die haben unterschiedliche Wertungen und dann kann ich das da vor mich hin puzzeln. Das sieht auch immer optisch irgendwie total schön aus. Ich kann mich dann immer entscheiden, nehme ich so einen Auftrag und lege den dann noch hin oder so. Und das ist tatsächlich was mir großen Spaß macht. Ich verstehe aber diesen Hype ehrlich gesagt nicht so ganz, weil für mich ist das Spiel eben nicht so innovativ, wie immer alle tun. Also es ist Cascadia in 3D, das gab es aber vorher auch schon mal, nämlich mit Dreamscape. Und ich finde, Dreamscape ist eigentlich ist Harmonies ein bisschen runtergebrochenes Dreamscape. So. Und ich mochte Dreamscape, ich fand das immer so ein bisschen umständlich und fusselig und futzelig und kleinteilig. Das finde ich jetzt bei Harmonies deutlich massentauglicher, gestreamliner, wie die Fachleute sagen, warum auch immer. Und mir macht das große Freude. Ich spiele das sehr, sehr gerne. Ich habe es jetzt auch schon einige Male gespielt. Ich kann aber tatsächlich so diesen Hype nicht so hundertprozentig nachvollziehen, weil ich beide Mechanismen eben schon kenne. Die Wertungen, die sind wie bei Cascadia. Ich habe entweder so eine Flusswertung, längste Wasserstraße sind halt die Lachse, und dann habe ich irgendwie Wertungen mit Pärchenbildung, also diese Felder, die bringen eben, wenn mindestens, glaube ich, zwei Felder zusammenliegen, bringen die halt 5 Punkte, und wenn es mehr sind, bringt es auch nicht mehr. Da gibt es dann so eine Bärenwertung bei Cascadia oder keine Ahnung was. Also das ist schon alles schön, das macht auch Spaß. Es sieht auch cool aus, es ist ein cooles Gebilde. Es ist ein friedliches, entspanntes Gepuzzle am Tisch. Es ist eine halbe Stunde konzentriert, so solistisch vor mich hin puzzeln. Ich komme dabei aber nicht großartig ins Gespräch. Ich erfahre nichts über meine Mitspielenden. Es ist tatsächlich total solistisch. Und das finde ich dann wirklich schade. Ich hatte jetzt das große Vergnügen im Rahmen der Spiel doch in Dortmund abends mit doch einigen sehr netten Menschen abends spielen zu können. Und ich habe Harmonies gespielt mit dem Nico und dem Harald Schrapers. Liebe Grüße. Wir haben das zu dritt gespielt und wir haben da quasi eine halbe Stunde irgendwie vor uns hin, will ich sagen, geschwiegen. Wir haben schon so ein bisschen uns unterhalten, aber es war dann doch irgendwie so sehr solistisch und so ein bisschen, oh ja, hier mal was gesagt, da mal was gesagt. Also es war dadurch einigermaßen unspektakulär. Und das finde ich bei Harmonies eben so schade, dass man eigentlich die ganze Zeit da sitzt und vor sich hin knobelt und grübelt und puzzelt, aber mit den anderen so nicht wirklich was zu tun hat. Ich gucke auch nicht wirklich, welche Steinchen brauchst du und welche kann ich dir wegnehmen. Dazu ist einfach die Auswahl zu vielfältig und dazu ist es fast ein bisschen zu beliebig, welche dieser, ich glaube, 5 Stapel sind es, die ich da zur Auswahl habe. Welche nehme ich denn da jetzt? Dann kannst du halt irgendeinen anderen gut gebrauchen. Also das ist dadurch nicht wirklich, also ich kann nicht wirklich dem anderen was kaputt machen. Ich kann mir da nicht einen deutlichen Vorteil verschaffen und so. Und deswegen sage ich ja, Ich finde Harmony ist grundsolide. Mir macht's wirklich Spaß. Cascadia in 3D trifft's. Dreamscape in runtergebrochen trifft's auch. Und dann denke ich so, ja, vielleicht braucht's dann so ein Spiel auch nicht unbedingt. Also diese Frage, ist das jetzt nominiert fürs Spiel des Jahres, ja oder nein? Dann sage ich, das ist irgendwie alles schon mal irgendwie da gewesen. Und deswegen bin ich relativ nah dabei zu sagen, wenn das jetzt nominiert würde, wäre ich einigermaßen enttäuscht, weil dann wäre das irgendwie ein bisschen more of the same. Ja, Cascadia in 3D, okay, aber brauche ich das jetzt wirklich auch noch, wenn ich doch schon Cascadia habe? Also nenn mir einen Grund, warum ich Harmonies spielen sollte und nicht Cascadia. Dann ist das vielleicht, weil da schöne bunte Holzscheibchen drin sind. Aber das wäre dann für mich der einzige Grund. Oder nenn mir einen Grund, warum ich Harmonies spielen sollte und nicht Dreamscape. Ja, weil es vielleicht ein bisschen zugänglicher und ein bisschen unkomplizierter ist, aber das war es dann auch schon so. Es ist schön, es macht Spaß. Ich spiele es wirklich gerne. Das klingt jetzt negativer, als ich möchte. Ich spiele es wirklich gerne. Mir macht das schon Spaß. Finde es ein super Spiel, aber auch so ein bisschen unnötig, weil es gibt genügend andere, die was Ähnliches machen aus meiner Sicht.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich kann das sogar sehr gut nachvollziehen, was du meinst. Ich glaube, ich wäre auch so ein bisschen enttäuscht. Jetzt nehmen wir mal den Extremfall. Mal angenommen, Harmonies würde jetzt wirklich Spiel des Jahres werden. Ich glaube, ich wäre damit alles andere als glücklich, weil wir hätten wieder ein Legespiel, wieder mit den gleichen Prinzipien, auch mit einem ähnlichen Spielgefühl, wie wir es jetzt schon diverse Mal in den letzten Jahren hatten. Wir hatten letztes Jahr ja auch ein Legespiel, was zwar vieles anders gemacht hat, aber es war wieder ein Legespiel. Insofern gehe ich damit wirklich vollkommen d'accord. Trotzdem muss ich sagen, irgendwas macht Harmonies anders. Ich habe für mich selber noch nicht genau rausgefunden, was es ist. Aber ich habe in den letzten 2-3 Jahren wirklich eine wahnsinnige Menge an Legespielen gespielt, weil einfach auch so wahnsinnig viel rausgekommen ist. Ja, das ist ja so eine kleine Welle, die da losgetreten wurde auch von ein paar Jahren. Und die ebbt ja immer noch nicht ab. Und bei Harmonies hatte ich von Anfang an gleich in der ersten Partie das Gefühl, hier haben wir so ein bisschen was Besonderes. Also irgendwas, was so vom Gefühl her so ein bisschen raussticht. Das wird natürlich unterstützt durch die Grafik. Also die Optik finde ich wirklich ganz, ganz toll. Das Schachtelcover spricht mich sofort an. Die Materialien sind super, diese schweren Holzsteine, die man dann auch dann aus dem Sack ziehen kann. Das fühlt sich unheimlich wertig alles an. Ich glaube, das ist schon mal eine Seite der Medaille. Die andere ist, ich habe das Gefühl, das liegt daran, dass man eigentlich immer irgendwie was erreichen kann. Es fühlt sich auch wieder sehr belohnend an. Ich schaffe es eigentlich immer, irgendwie meine Tiere ja anzusiedeln. Es ist ein recht positives Spielgefühl, weil du ja zum Beispiel auch nicht bestraft wirst dafür, dir Tierkarten zu nehmen, die du dann nicht erfüllen kannst. Ja, also du kannst dir ja einfach so eine Schollenkarte nehmen und keine einzige ansiedeln. Dafür kriegst du keine Strafpunkte. Das ist vielleicht, sagt der eine, ein bisschen belanglos, der andere sagt, naja, aber es ist halt ein sehr positives Gefühl. Ja, ich kann nicht wirklich was falsch machen, ich kann es nur weniger gut machen als andere. Und ich glaube, das trifft es so ein bisschen, was dort ja diese Positivität auch auslöst in jedem, der das so abfeiert. Ich würde sagen, ich feiere es nicht ab, aber es macht mir einfach unheimlich viel Spaß im Gegensatz zu den ganzen anderen Spielen, die so in letzter Zeit rausgekommen sind. Auch inklusive zum Beispiel Dorfromantik, da habe ich den Hype nicht verstanden. Also wirklich überhaupt nicht. Mir hat das auch solide Spaß gemacht, aber ich brauche das jetzt nicht nochmal. Ich glaube, bei dir ist es einfach so dieses Gefühl, was ich damals bei Dorfromantik hatte. Und insofern, ich würde Harmonies für jeden, der eben Cascadia mag, der Azul mag und wie sie alle heißen, wirklich uneingeschränkt empfehlen. Aber auch ich wäre doch einigermaßen enttäuscht, wenn das jetzt wirklich noch zu großen Lorbeeren im Bereich Spiel des Jahres kommen würde.
Ach, ich glaube, die Jury hat da schon oft so einen relativ ähnlichen Blick und ich meine, das ist jetzt nicht die Orakelfolge, ne, aber im relativ schwachen Jahrgang, den wir im roten Pöppelbereich haben, ist das schon ein Spiel, was aus der Masse ein bisschen heraussticht. Ich finde aber, es ragt halt nicht in der Gesamtheit heraus, weil es halt so, also nicht herausragend ist im Sinne von noch nie da gewesen. Ich kann dir schon sagen, was das anders macht als Cascadia, und das ist dann schon interessant. Also bei Cascadia haben wir alle die gleichen Aufträge, die wir erfüllen und müssen dann eben schauen, dass wir uns möglichst die Plättchen und die dazugehörigen Tiersteinchen nehmen. Und hier können wir uns ja die Aufträge aussuchen und sagen, ich möchte diesen Auftrag nehmen und ich glaube, den gut erfüllen zu können. Und ich habe bis zu 4 Aufträge offen da liegen. Und wenn ich die jeweils mehrfach erledigt habe, dann kann ich die wieder sozusagen auf meinen Stapel legen und kann da neue Aufträge dazu nehmen. Das heißt, das Ganze ist deutlich individueller als jetzt Cascadia auch in der Wertung. Ne? Klar, die Illustration ist super. Die trägt ein ihriges dazu bei, dass das wirklich schön aussieht. Das Spielgefühl ist zugrunde positiv. Das ist total schön. Das ist alles ganz harmonisch, es heißt ja auch so. Und ich habe es jetzt auch ein paar Mal gespielt mit nicht oder wenig Spielenden, die kommen da alle total gut rein. Das ist alles ganz süß, ganz bekömmlich. Auch die Rückseite des Tableaus, da gibt's dann so eine Inselwertung. Da will ich also nicht einen möglichst durchgängigen Fluss haben, sondern möglichst verschieden große oder verschiedene Areale, die durch so Flussplättchen getrennt sind. Und dann wird halt jede Insel irgendwie mit, ich glaube, 5 Punkten gewertet oder so. Das ist dann schon mal noch eine Variante. Also klar, das Spiel macht überhaupt nichts falsch. Und das ist für alle Plättchenlegespielende was Schönes. Und wer ein einfacheres Dreamscape oder ein 3D Cascadia sucht, der ist hier wirklich prima bedient. Ich will gar nicht so negativ klingen. Ich finde es mit fast 40 Euro ein bisschen teuer. Die Ausstattung ist schon prima, aber das wäre es mir jetzt vermutlich nicht wert an der Stelle. So, es kommt gut an, das beobachte ich auch bei Boardgame Geek 8,3 in der Bewertung bei über 1300 Bewertungen in der kurzen Zeit. Es ist ja auch eben erst dieses Jahr erschienen. Und wir haben es auch gemerkt beim Tag der Brettspielkritik, da hat das guten Anklang gefunden und jetzt auch in Dortmund. Also das macht schon vieles richtig, ne? Aber ist jetzt irgendwie nichts, was mich hinterm Ofen hervorlockte. Finde ich wirklich andere Spiele, und das können wir dann in der Orakelfolge ja besprechen, deutlich stärker und zugänglicher, und die machen dann emotional noch ein bisschen mehr mit mir, als das Harmonies tut. Harmonies spiele ich entspannt runter. Das gefällt mir, dann freue ich mich über meine Punkte, dann freue ich mich über meine Landschaft und dann packe ich das wieder ein und spiele was anderes. Das ist jetzt nichts, was einen großen Nachgeschmack hat, im Positiven wie im Negativen nicht. Also es geht so glatt durch, kann man spielen, durchaus empfehlenswert, aber jetzt aus meiner Sicht eben kein großer Reißer, auch kein Blender, vielleicht wäre das auch zu weit gesagt, aber für mich nichts, was es jetzt bahnbrechend etwas Neues wäre.
Ja, also es wird sicherlich nicht diesen Preis, den wir eben genannt haben, gewinnen, nämlich den für das innovativste Spiel. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also das ist das Gegenteil von innovativ. Vielleicht noch ergänzend, es gibt auch noch diese Variante der Naturgeister. Da hat dann jeder noch mal so eine individuelle Wertung, die er sich freischalten kann. Auch das ist noch mal eine schöne Abwechslung und noch mal so eine ganz kleine Schippe obendrauf. Das habe ich auch schon testen können. Und ja, Harmonies ist sehr harmonisch. Auch da habe ich tatsächlich schon mal andere Erfahrungen gemacht, nämlich mit den anonymen Ludoholikern zusammen habe ich dann auch gespielt und wir haben doch sehr, sehr, sehr geflucht, wenn dann wieder mal ein Dreier-Set an Steinchen weggenommen wurde, was jemand anders dann viel besser gebraucht hätte. Das war das Gegenteil von harmonisch, aber natürlich alles mit einem Augenzwinkern. Also insofern, ich glaube, wir haben alles Wichtige gesagt, außer natürlich, wer der Autor ist. Das ist nämlich Johann Benvenuto. Erschienen bei Libellud, ganz aktuell vor wenigen Wochen, sprich im Jahr 2024, Harmonies.
Und genau, Illustrator Maeva da Silva und im Deutschen
bei Asmodee. Genau, den habe ich gerade noch gesucht, ja.
Genau, im Deutschen bei Asmodee, das können wir noch ergänzen. Also man macht überhaupt nichts falsch und es heißt wie ein Friseursalon einer Monika, nämlich Harmonie. Für mich ja also keine große Kunst, dieses Spiel, aber vielleicht ja das nächste. Da seufzt schon der Herr Hanf bei meiner
Kraft. Ja, ich hatte gerade ganz kurz gehofft, du würdest es einmal ohne Überleitung schaffen, aber nee, ich glaube, das wird jetzt der Running Gag.
Aber dazu gibt's ja Überleitungen, ja. Gut, also dann machen wir nochmal eine Überleitung für die Galerie, nämlich für die Galerie der Künste, so heißt das Spiel. Und dieses Spiel ist bei Huch erschienen, auf Englisch Art Society, bei Mighty Boards im Original und jetzt eben bei Huch erschienen von Mitch Wallace. Und wir haben hier ein, ja, ich würde sagen, ein kleines Puzzlespiel. Wir haben eine offene Auslage von Kunstwerken unterschiedlicher Größe und Wertigkeit und wir haben vor uns ein Spielertableau und wollen eben Kunstwerke an unserer Tapete versammeln. Jeder von uns hat so ein Spielertableau mit so einer eigenen Tapete. Das finde ich auch schon wieder sensationell gestaltet. Und auf dieser Tapete möchte ich eben diese Gemälde anordnen. Und die Gemälde haben verschiedene Eigenschaften, nämlich einerseits, wie gesagt, eine Größe und eine Wertigkeit. Die haben außerdem einen Rahmen, also eine Rahmenform beziehungsweise Farbe. Und sie gehören einer Stilrichtung an. Und die Stilrichtung, die wird der Einfachheit halber in 4 Farben markiert. Rot, Gelb, Grün und Blau. Das ist dann im Spiel auch Stillleben und Porträt und was weiß ich zugeordnet. Aber das ist irrelevant. Also Rot, Gelb, Grün und Blau. Und da liegt eben immer ein Gemälde mehr als Anzahl Spielende teilnehmen. Und die Spielenden haben Auktionskarten im Wert von 1 bis 20, so Bieterkarten auf der Hand. Und wir bieten eben reihum und wer den höchsten Wert bietet, darf sich zuerst ein Gemälde nehmen. Es liegt immer ein Gemälde mehr aus als Spielende teilnehmen. Und das übrige Gemälde, das wandert ins Museum und dann geht der Wertungsmarker dieser Farbe, dieser Gemäldefarbe eben weiter nach vorne und trendet sozusagen. Wir haben uns immer gefragt, wieso trendet etwas, was keiner haben will, was dann im Museum landet. Aber irgendwie muss man es ja formulieren. Also das Gemälde, was im Museum landet, trendet. Und dann wird eben dieser farbige Marker um den Wert des Bildes vorangesetzt. Und wenn wir dran sind und es liegen schon Gemälde im Museum, dürfen wir auch ein Gemälde aus der Auslage, die wir gestalten, austauschen gegen ein gleichfarbiges aus dem Museum. Ja, und das spielen wir eben über verschiedene Runden, so lange, bis entweder alle Gebote abgegeben sind oder bis entsprechend eine Tapete voll ist oder wir mindestens zwei Gemälde überhaupt nicht unterbringen konnten, dann endet eben die Partie. Ich möchte gerne möglichst Gemälde mit dem gleichen Rahmen zusammenhängend an die Tapete heften, denn dann bekomme ich sogenannte Dekorationen. Wenn ich mehrere Gemälde oder mehrere Bilderrahmen des gleichen Stils berühre, dann bekomme ich eben höherwertige Dekorationen, die kann ich dann eben nutzen, um Lücken zu stopfen, die bringen mir auch Punkte. Was ich aber nicht machen darf, das wäre ein sogenannter Fauxpas. Ich darf nicht Gemälde gleicher Stilistik, also zwei rote Gemälde nebeneinander hängen. Das geht nicht, das will man nicht. Also man möchte möglichst eine unterschiedliche Sammlung haben. Ja, und das ist auch schon das Spiel. Also ich muss mich entscheiden, welche Gemälde möchte ich haben? Wie puzzle ich die auf meinem Tableau? Wo lege ich die jeweils an? Und möchte natürlich gucken, dass ich möglichst die Gemälde in meiner Auslage habe, die möglichst trendy sind im Museum. Denn am Ende des Spiels wird einfach geschaut, welche Gemäldefarbe hat am meisten getrendet, die bringt dann 5 Punkte, dann die zweitmeiste 4 Punkte, dann 3 Punkte, dann 2 Punkte. Da gibt es noch so einen Wertungsbereich auf Augenhöhe, also Gemälde, die irgendwie ansatzweise auf Augenhöhe hineinragen in diesen Bereich, die dieser Trendstilistik entsprechen, die geben dann nochmals mehr Punkte. Das Ganze ist in so einer knappen Stunde schön gespielt. Und ich kann es mal vorwegnehmen, mir macht es unheimlich viel Spaß, mal so als ersten Eindruck, weil es gibt ganz viele Elemente an diesem Spiel, die ich ganz toll finde und bin aber jetzt erstmal gespannt, was du sagst zu Galerie der Künste.
Ja, Galerie der Künste ist erstmal ein ganz, ganz spannendes Prinzip, weil wir haben hier ein Puzzlespiel vor uns und als allererstes denke ich eben an sowas wie zum Beispiel jetzt ganz klassisch Patchwork. Du hast diese Tetris-ähnlichen Teile und versuchst, die irgendwie auf deinem Plan zusammenzustecken. Aber nö, das haben wir hier gar nicht. Wir haben hier einfach ganz schnöde Rechtecke, die wir auf unserem Plan platzieren müssen. Das hört sich erstmal sehr einfach an, weil wir haben jetzt keine großen Winkel und keine großen Kanten, die wir irgendwie dann füllen müssen. Aber genau das wollen wir ja erzeugen. Wir wollen die ja so legen, dass eben wir möglichst viele Seiten haben, an die wir dann bestimmte Rahmensorten nochmal anlegen können, um eben dann auch die möglichst große von diesen Dekorationsplättchen eben auszulösen. Also wir wollen das Ganze uns künstlich verwinkeln, nenne ich es mal, diese Auslage, die wir da vor uns bilden. Und das ist ein ganz, ganz spannender Ansatz, den ich so auch, ja, ich wollte gerade sagen, noch nicht gesehen habe. Ich habe ihn schon mal gesehen. Und zwar bei Fit2Print, das kommt dieses Jahr, glaube ich, sogar auch noch bei Skellig Games raus. Das ist, da müssen wir eine Zeitung zusammenbauen und da haben wir auch so Rechtecke, die wir dann puzzeln. Der Unterschied ist, dass es dort in Echtzeit passiert. Ja, aber hier ist das alles relativ entspannt. Also wir haben Zeit, uns das in Ruhe zu überlegen, wie wir die anlegen. Und das ist erstmal, finde ich, ein ganz, ganz neuartiger, ein ganz auch wirklich innovativer Puzzle-Ansatz, den es so eigentlich dann bis eben auf die Ausnahme, die ich gerade nannte, noch nicht gab. Oh ja, und es hat auch mir wirklich großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Die Interaktion ist auch, ja, ich würde sie jetzt nicht hoch nennen, aber sie ist durchaus da, dadurch, dass reihum eben jeder zum einen dann diese Gemälde auswählen kann, zumindest die Gemäldegrößen, die überhaupt ins Spiel kommen. Man sieht ja noch nicht, welche dann auch sich auf der Rückseite verbergen. Zum anderen haben wir eben diesen Beat-Mechanismus und bei dem Beat-Mechanismus, auch das fand ich nach meiner ersten Partie sehr spannend, weil mein erster Gedanke war, ich versuche ja eigentlich immer möglichst hoch zu bieten, also ich will eigentlich immer Erster sein, damit ich mir als erstes das coolste Gemälde rausnehmen kann, was ich dann brauche und am besten auf meinem Plan einpuzzeln kann. Nach der ersten Partie habe ich gemerkt, nee, das ist eigentlich nicht so, weil dadurch, dass das übrig gebliebene Gemälde ja die Wertung oder diese, wie hast du es genannt, den Trend, ja, den Trend der jeweiligen Gemäldeart erhöht, will ich manchmal vielleicht auch wirklich letzter sein, um eben dann ganz gezielt auch die Farbe trennen zu lassen, die mir dann vielleicht wieder weiterhilft. Ja, und dieses Hin und Her und diese Überlegungen sind wirklich richtig coole und tolle Ideen, die ganz, ganz vorzüglich funktionieren. Und ja, mein erster Gedanke bei Galerie der Künste war, ach, schon wieder ein Puzzlespiel, naja, ich weiß nicht, ja. Nö, also Galerie der Künste hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und ja, du hast ja gesagt, dir ging es ja auch so. Ja, hast du auch was auszusetzen?
Ja, erstmal habe ich noch nichts auszusetzen. Erstmal habe ich noch ganz viel zu loben.
Okay, super. Ja, dann leg mal los.
Denn ich finde die Ausstattung umwerfend von diesem Spiel. Also das ist mit ganz, ganz viel Liebe zum Detail erstmal gestaltet. Also erstmal sind diese Gemälde oftmals, ich kann es nicht für jedes einzelne Gemälde nachvollziehen, aber doch für ganz viele reellen Gemälden nachempfunden. Und die IllustratorInnen und KünstlerInnen, die haben hier wirklich einen herausragenden Job gemacht. Das muss man wirklich sagen. Veronika Grassi, Max Kosek, Angelika Regni, Sophia Rossi, Doris Schermadi und Giacomo Vici oder Vicky, die haben hier wirklich einen sensationellen Job gemacht. Denn wir haben ganz viele Erinnerungen, Reminiszenzen, Zitate bekannter Kunstwerke. Die fangen schon auf der Startseite, sind wir so nicht im Internet, auf dem Cover des Spieles an. Nämlich, wir haben zum Beispiel den Schrei von Edvard Munch in so einer schönen Variante mit so Cartoon-Kühen und dann so einem Mädchen, die guckt dann dahin und schreit. Und das ist irgendwie eine schöne Verballhornung dieses Gemäldes. Oder Van Goghs Sternennacht, die schaumgeborene Venus, das Mädchen mit dem Perlenohrring. Also ganz, ganz viele Gemälde, die man so kennt aus der Kunst, sind dort irgendwie mitverarbeitet auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Man erkennt ganz, ganz viel wieder. Und gleichzeitig gibt's, glaube ich, auch eine ganze Reihe von Gemälden, die eben einfach ausgedacht sind. Aber das macht eben einfach auch Spaß. Und das sieht, wenn ich das auf meiner Tapete da auslege, auch wahnsinnig toll aus. Dann sind diese Spielertableaus unheimlich liebevoll gestaltet. Jeder Spieler, jede Spielerin hat rechts noch so einen Assistenten oder eine Assistentin abgebildet. Da gibt's so eine Haushälterin oder Reinigungskraft, dann gibt's einen Butler, dann gibt's so ein kleines Kind, ich glaube, das ist ein Mädchen, so eine Abenteurerin, man erkennt aber nicht genau, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, ist aber auch wurscht, auf jeden Fall so ein Kind, das steht dann auf so einem Stapel Bücher mit so einem Fernglas, auf dem einen Gemälde ist der Hund eben ein Assistent oder so ein Mops daneben mit so einem Auktionshammer, also das ist einfach unheimlich süß und unheimlich liebevoll gestaltet. Auch diese Tapeten da haben, die haben so hervorgehobene Nupsis, so ein bisschen, wenn man so da drüber fährt, ist das wie so eine Brailleschrift quasi, also in die ich dann diese Gemälde einbauen kann. Also das hat eine unheimlich schöne Haptik. Und diese Nupsis sind dann jeweils auch noch in dem Spielersymbol gestaltet. Das heißt, du findest auf dieser Tapete dann auch immer wieder wiederholt das jeweilige Symbol des Spielers oder der Spielerin, die du dann ja brauchst zum Punktewerten oder so. Diese Dekorationen, das fügt sich da unheimlich schön ein. Wenn ich diese Bilder da an meiner Wand hängen habe, das sieht immer irgendwie cool aus, wenn ich da meine Sammlung zusammenstelle. Und natürlich mache ich das, um Punkte zu optimieren oder um möglichst viele Gemälde mit dem gleichen Rahmen zusammenzuhängen, um dann viele Dekorationen zu bekommen. Aber ich mache es eben auch nach optischen Gesichtspunkten, weil ich denke, guck mal, so sieht's cool aus und so gefällt mir das und so passt das hier gut rein oder so. Also das ist eine unheimlich schöne Puzzleaufgabe, die mir echt große Freude macht. Dann sind diese Gemälde ja in unterschiedlichen Formen und Größen. Und dafür gibt's ein sensationelles Insert in dem Karton mit einem Velour-Einsatz. Also das fühlt sich auch noch unheimlich toll und wertig an. Der Startspielermarker ist, wie soll es anders sein, ein kleiner Auktionshammer. Die Bieterkarten, die sehen wirklich aus wie so Bietertafeln, so runde mit so einem Griff. Also wahnsinnig tolle Ausstattung, finde ich super. Die Spielanleitung, total kompakt, super geschrieben, 8 Seiten, alles erklärt, sensationell, es macht richtig Freude. Also das ist etwas, was mir an dem Spiel total gut gefällt und weswegen ich das Spiel auch gerade recht oft auf dem Tisch habe und auch jederzeit Lust habe auf eine Partie. Das Einzige, was ein bisschen nervt, ist hinterher alles wieder zusammenzuräumen, wenn du zu dritt oder zu viert spielst, diese ganzen Gemälde wieder zusammenzupacken in diese Schachtel, dann ist das so ein bisschen lästig. Und natürlich machst du auch in jeder Partie irgendwie das Gleiche. Das heißt, du hast jetzt nicht eine wahnsinnig große Abwechslung, was die Strategie angeht oder was die Taktik angeht oder so, sondern du guckst halt, dass du möglichst optimal da deine Wand zusammenpuzzelst und möglichst viele Punkte bekommst. Aber du bekommst eben auch im Laufe der Zeit unterschiedliche Zugänge. Du hast es eben gesagt. Am Anfang denkt man, ja, ich muss möglichst hoch bieten, da komme ich möglichst früh dran. Manchmal will ich aber gar nicht früh dran kommen, sondern ich will dann entscheiden, welches Gemälde kommt ins Museum und welches Gemälde trendet und kann damit auch beeinflussen, welches Gemälde bringt Punkte und wie passt das zu den Gemälden, die ich bereits in meiner an meiner Wand hängen habe. Also ich kann das Museum manipulieren. Und das finde ich wirklich ein ganz prima Spiel. Und auch hier habe ich jetzt schon eine entspannte zweistellige Anzahl Partien auf dem Konto und freue mich auf jede weitere, weil es mir unfassbar viel Spaß macht. Auch auf der, auch das Cover habe ich gar nicht erwähnt, das hat so eine Haptik. Also da sind die Gemälde, ist es sozusagen wie so ein Double-Layer-Board mit so einer Vertiefung abgebildet auf dem Cover. Also unheimlich schönes Gesamtprodukt, unheimlich schönes Ding. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet, das hört man vielleicht. Sorry, wenn ich heute so ein bisschen nasal klinge, dann nicht, weil ich so plötzlich blasiert und überheblich geworden bin. Aber gut, bei Galerie der Künste kann man ein bisschen vornehmer durch die mit geschlossener Nase sprechen. Aber auch, ja, also insgesamt ein wunderbar schönes Gesamtprodukt. Es passt nicht alles ganz in das Spiel rein. Das wäre vielleicht so das Einzige, was ich zu kritisieren habe, wenn ich diese ganzen Dekorationen in einen Zipbeutel packe, dann habe ich oft meine liebe Mühe und Not, den Deckel wieder drauf zu kriegen. Aber das ist tatsächlich so das Einzige, was ich zu kritisieren habe. Und das Spielgefühl verändert sich halt nicht von Partie zu Partie, zumindest nicht maßgeblich. Aber das, was ich da mache, das ist wirklich eine schöne, entspannte Dreiviertelstunde, Stunde, gute Unterhaltung, wunderbares vor mich hin puzzeln. Gefällt mir richtig gut, richtig tolles Spiel.
Ja, und ich überlege jetzt schon, während du das alles erzählt hast, noch die ganze Zeit, was ich jetzt eigentlich mal so richtig kritisieren könnte. Aber das hatte ich mir natürlich auch im Vorfeld schon überlegt. Mir ist jetzt immer noch nicht so wirklich was eingefallen. Ich versuche mal, was an Herrn herbeizuziehen. Manchmal nervt so ein bisschen, dass ich nicht so richtig sehe, passen diese Gemälde jetzt wirklich auf meinem Plan noch drauf oder nicht? Und wie breit sind die genau? Dabei haben die dafür eigentlich auch super vorgesorgt, die Designer. Die haben nämlich so Kerben in diesen in diesen Rändern drin, sodass ich auch wirklich abzählen kann, wie viel Felder hoch, wie viel Felder breit sind die eigentlich. Trotzdem kommt es öfter mal vor, dass ich mir unsicher bin und die noch mal so ein bisschen anlegen muss. Ja, aber das ist jetzt wirklich ein Jammern auf ganz, ganz, ganz hohem Niveau. Und nee, also ich habe an diesem Spiel nicht wirklich was zu meckern. Es hat mich jetzt nicht begeistert, aber ich spiele es immer wieder gerne mit und es macht seine Sache wirklich richtig gut. Also
offensichtlich musst du es so an den Haaren herbeiziehen, denn das wäre gerade was ich loben wollte. Gerade weil es so schwer ist, manchmal zu entscheiden, wie groß ist das Plättchen, das auf den Plan kommt, finde ich sensationell gelöst. Also wenn man sich diese Plättchen vorstellt, dann sehen die eigentlich aus wie so Briefmarken, also mit so Zacken, ne, oder mit Kerben, wie du es genannt hast. Und dann sehe ich eben, das hat in der Länge 5 Kerben und in der Breite hat es 2 Kerben. Und dann kann ich doch auf meinem Spielplan ganz entspannt hier meine Felder abzählen und gucken, wie passt das dahin und wo passt das dahin. Also dann kann ich das gut nehmen. Ich kann es auch mal in die Hand nehmen und da dran legen. Aber eigentlich, ich zumindest nach ein paar Partien, kann das mittlerweile ganz gut abschätzen und finde es wirklich dadurch prima. Ich finde es auch prima, dass immer der Startspieler entscheiden kann, welche Gemäldegröße kommt dahin. Also der hat unheimlich großen Einfluss darauf, was da jetzt gleich liegt und welche Plättchen da jetzt versteigert werden. Also du merkst, ich bin richtig begeistert von dem Ding und wünsche mir, dass das Beachtung findet, viel Beachtung findet, weil es wirklich eine große Freude ist, das Spiel zu spielen. Also auch, um nochmal die Künstler und Künstlerinnen hervorzuheben, die komplette Gestaltung ist unheimlich wertig, unheimlich schön und die Gestaltung auch der Grafiken, der Bilder reißt mich regelmäßig zu Begeisterungsstürmen hin und ich gucke mir tatsächlich auch gerne einfach diese Bilder an. Also da gibt es zum Beispiel auch so eine Verniedlichung dieses Bilds, das kennt man, wo die Bauarbeiter des Empire State Buildings auf diesem Stahlbalken sitzen, über New York sozusagen. Auch davon gibt's dann so eine kleine Reminiszenz oder sowas. Also so Gemälde, die man so kennt und die so zum Kulturgut gehören und die so, ja, bekannte Gemälde sind, die man so kennt, dass die hier irgendwie dargestellt sind, das gefällt mir unheimlich gut. Oder Medea oder, ach Gott, ich will jetzt gar nicht hier diese ganzen Bilder, aber ich habe die schon wieder in der Hand und freue mich einfach immer wieder aufs Neue daran, wie schön das eigentlich geworden ist. Und deswegen verneige ich mich hier wirklich mal vor den GrafikerInnen, IllustratorInnen, aber eben auch vor dem Spielgestalter, der hier, wie ich finde, ein sehr, sehr innovatives, schönes Puzzlespiel designt hat, was mir wahnsinnig viel Freude macht. Ja. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Ich habe es letztes Jahr auf der Messe schon gesehen, da hatten sie einen tollen Stand aufgebaut, Mighty Boards, aber jetzt eben im Huch Verlag auf Deutsch erschienen und im Vertrieb, Galerie der Künste von Mitch Wallace. in der Gestaltung, man kann es nicht oft genug sagen, der wunderbaren Veronika Grassi, Max Kosek, Angelika Regni oder Renier oder so, Sofia Rossi, Doris Schermadi und Giacomi Vici. Das waren die IllustratorInnen und Mitch Wallace, der Autor.
Und dann bin ich sehr gespannt, was du dann mal zu Fit to Print sagen wirst, wenn du es dann spielst.
Meine ich?
Weil das eine Ähnlichkeit. Ah, du hast schon gespielt, okay.
Ja, und ich habe es auch gespielt beim Juryabend in Essen, habe ich es nochmal eine Runde mitgespielt.
Oh,
und
stimmt.
Ja, auf der Messe oder so. Also ja, irgendwo habe ich zwei oder drei. Ja. Nein, das soll doch nicht das Thema sein. Dann werde ich sagen, das ist wie Galerie der Künste, nur halt in Echtzeit.
Ja, da reden wir bestimmt auch nochmal drüber, aber das soll heute nicht das Thema sein. Ja, genau. Das wird die kürzeste Folge aller Zeiten.
Ja, Fit to Print hat ja nochmal ein paar andere Wertungselemente. Also das ist dadurch natürlich, Fit to Print ist für mich nicht so einsteigerfreundlich. Galerie der Künste ist natürlich, hat eine sehr niedrige Einstiegshürde oder so. Ist ein wunderbares Spiel, wer hier den Podcast verfolgt, auch für die Kategorie Sonntagsfrühstück, da wäre das prima geeignet. Das ist ein ganz tolles Familienspiel, ist jetzt kein Kennerspiel oder so, ne? Aber es ist wirklich ein ganz prima, leicht zugängliches, schönes, bekömmliches Familienspiel. Also von mir Hammer-Empfehlung, Galerie der Künste. Guck, jetzt habe ich mich hier in so eine Begeisterung wieder reingeredet.
Ja, aber wirklich.
Ja, gut, muss ich nicht.
Kenne ich gar nicht von dir.
Ja, es gibt halt einen Mecker-Onkel und einen Lecker-Onkel.
Ja.
Ja, ich finde alles lecker und du findest alles zu meckern. Nein, also wir hatten Mind-Management. Mind-Management, da hatten wir beide etwas gespaltene und differenziertere Gefühle. Von Comet waren wir beide so mäßig angetan. Dafür hat uns Botanik beiden wieder ganz gut gefallen. Botanicus haben wir auch beide viel Freude dran gehabt. Bei Harmonies warst du etwas begeisterter als ich. Dafür war ich bei Galerie der Künste etwas begeisterter als du. Und damit haben wir doch heute wieder eine schöne Mischung von 6 sehr unterschiedlichen und sehr bekömmlichen Spielen und schönen Eindrücken, die weit über Ersteindruck hinausgehen. Wir haben sie ja alle oft genug gespielt. Und wenn du jetzt diese Folge gehört hast, dann interessiert uns natürlich, wie sie dir gefallen hat. Du kannst uns dazu natürlich wieder einen Eindruck schreiben bei Instagram oder bei X, wie Twitter neuerdings heißt. Du kannst entweder den Stefan über die anonymen Ludogoholiker weiterhin hören in einem anderen Podcast. Da erscheint auch regelmäßig eine neue Folge, auch ein toller Podcast. Du kannst uns beide natürlich über die sozialen Medien kontaktieren. Du kannst auf meiner Website Boardcast-Brettspiel-Podcast gerne auch mal schriftliche Rezensionen lesen. Da kommen auch immer wieder mehrere dazu. Wir freuen uns natürlich, wenn du uns bei Instagram folgst. Ich bin Boardcast-Brettspiel-Podcast. Der Stefan ist der Dr. Doppel-D-Otter oder der Dr. Doppeldotter, je nachdem.
Ja, bitte Zweiteres.
Und
verwirre die Leute nicht noch unnötig.
Ich möchte niemanden verwirren, sondern eher inspirieren mit guten Spielerezensionen. Und deswegen sage ich für heute ganz lieben Dank, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und du weißt es längst, das letzte Wort hat in diesem Podcast immer mein Gesprächspartner. Und das ist heute der Rezensent der anonymen Ludoholiker und des Podcasts, Dr. Doppeldotter, bekannt als Stefan Hanf.
Ja, ich beende diese Folge mit einer unterschwelligen Botschaft im Sinne des Mind Management. Dies ist kein Podcast.